3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
Nein.
Mädchen.
Was?
Essen. Hör auf zu essen.
Ach kommt, Leute.
Wisst ihr, was Misophonie ist?
Hatten wir das schon mal irgendwie als Thema?
Kann sein. Ist jetzt nicht die Rätselfrage heute.
Okay. Hat es was mit, also Miso ist ja auch eine Suppe.
Mhm.
Misophonie.
Misanthrop, Misophonie.
Mies gelaunt.
Menschen haben schlechte Laune.
Ja, so ungefähr. Das ist quasi so der Hass oder die Aversion bei Geräuschen, ne? Dass man empfindlich ist für bestimmte Geräusche und darauf dann aggressiv reagiert oder so. Darauf komme ich gerade, weil du isst. Und ich glaube, das ist so der Standard, wo ich weiß nicht, wie viele Menschen das betrifft, aber ein Teil unserer Zuhörer jetzt schon so eine pochende Schlagader hat, wenn sie jemanden hören, der isst beim
aber darf ich dazu mich verteidigen?
Podcast aufnehmen? Und ich kann das verstehen.
Jetzt schiebt
er sich. Nee, du darfst dich nicht verteidigen, weil du darfst gerne grundsätzlich essen. Während des Podcasts essen ist schon mal unpraktisch, aber du hast einen Mute-Button für dein Mikrofon.
Ja, aber dann kann ich ja nicht mehr reden. Macht ja auch keinen Sinn.
Auch wieder
es
wahr,
ist ja ne? So, ich habe jetzt gleich wieder, ich gehe jetzt gleich wieder zum Sport und ich kann ja nicht mit leerem Magen zum Sport. Also wie soll ich es machen?
Aber zum Sport geht man doch nicht mit vollem Magen.
Doch, so ein leichtes Frühstück. Ich habe hier Porridge mit Apfel.
Was als Nachtisch? Schöne Staffel Schokolade.
Also Nachtisch zum Frühstück, ey, Jochen.
Leute, ich sage euch jetzt mal was ganz ehrlich. Die letzten Wochen waren nicht einfach für mich.
Was beim Arzt?
Ach, richtig, du bist ja, ich habe ja die Geschichte mit dem Parkhaus. Du bist ja quasi der Jens Lehmann unseres Podcasts.
Ach ja.
Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ich habe auch diese Jens Lehmann-Geschichte wurde mir jetzt ein paar Mal geschickt und ich krieg richtig Schiss.
Wollen wir kurz mal den Kontext erklären
mal für diejenigen?
Also, wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen, über diese Parkticket-Geschichte, bei der Etienne aus dem Parkhaus gefahren ist, quasi an der Stoßstange des Vordermanns, weil er sein Parkticket verloren hatte und hat niemanden erreicht über das Parkdings-Telefon und so weiter.
Mein Anwalt hat gesagt, ich habe das Parkticket nicht verloren, sondern der Automat hat das Parkticket nicht angenommen.
Okay. Gut. In einer ähnlichen Situation war Jens Lehmann, wer sich vielleicht noch an ihn erinnert, unser ehemaliger Nationaltorhüter, ganz, ganz beliebter Fußballer auch. Und der hat, glaube ich, irgendwo in München oder so mit seinem, muss man dazu erwähnen, immer, weil das macht die Leute noch aggressiver, mit seinem Elektro-Porsche in einem Flughafenparkhaus geparkt und dann anschließend nicht bezahlt, als er rausgefahren ist. Daraufhin haben die ihm eine Mahnung geschickt und haben, oder was heißt eine Mahnung, einen netten Brief. Hallo, wir sind's, das Flughafenparkhaus in München. Du hast wohl vergessen, deine 200 € Parkgebühr zu zahlen. So Flughafenparkhäuser können ja gerne sehr teuer werden, wenn man da eine Weile stehen bleibt. Und darauf hat er nicht reagiert. Das hat er wohl insgesamt zweimal gemacht und dann gibt's noch eine andere Geschichte, wo er mit Kettensäge, glaube ich, die Garage vom Nachbarn umdekorieren wollte.
Hat er nicht auch irgendeinen Busch in Brand gesetzt?
Das weiß ich gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall wurde das wohl zusammengefasst jetzt als, ich weiß nicht, wie man das nennt, Klage gegen ihn, als Verfahren gegen ihn. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Hat er deswegen Ärger. Das ist so die Kurzform davon. Aber ich denke, die Gemeinsamkeiten sind dann doch nicht ganz so groß, weil ich glaube, ein erheblicher Faktor dürfte sein, im Falle von Lehmann, dass es ja um einen viel, viel höheren Streitwert geht. Ne? Hm. Bei dem sind das ja Kosten von über, ich glaube, 190 € oder so, also knapp 200 ja, Euro gewesen.
Aber jetzt ist das Problem bei mir, offiziell steht mein Auto ja immer da noch.
Moment, wie?
Ach, du meinst, weil du nie ausgecheckt hast?
Ich habe nie ausgecheckt.
Deine Uhr.
Ich bin reingefahren.
Oh, oh, oh.
Nein, und tut es ja nicht. Das wäre ja bei, Lehmann ja auch so gewesen. Lehmann ja auch gesagt, du stehst seit 7 Monaten
drin. Etienne hatte recht. Die zählen ja auch, wie viele Autos im Parkhaus sind. Und dementsprechend schaltet natürlich auch die Ampel da für alle anderen, die da parken. Der Parkplatz ist erstmal blockiert, weil das Ticket ja nicht reinkam.
Also, ändert aber nichts daran. Wir haben ja gerade den Fall von Lehmann, der nur für diese Zeit bezahlt oder quasi schuldig ist, in der sein Auto auch da drin stand. Ist jetzt nicht so, als ob dieser Zähler getickt hätte und sonst müsste Lehmann vermutlich irgendwie 5.000 Euro zahlen.
Also es geht jetzt gar nicht um die Strafe. Es geht jetzt erstmal nur darum, dass das Parkhaus immer noch denkt, dass Etienne.
Das ist die Frage, Auto, weil ich hab Angst, dass ich irgendwann in 10 Jahren so eine Rechnung kriege über 500.000 Euro, wo die sagen, ja, sie stehen seit 10 Jahren im Marriott Parkhaus. Ich so, nein, ich war da nur eine Stunde. Dann so, ja, aber laut unseren Daten sind sie reingefahren und nie rausgefahren.
Mm. Ja, das macht dir richtig Angst,
oder?
Das
ist noch viel krasser. Es ist irgendwie das Jahr 2435. Die ganze Welt ist in Ruinen und deine Urenkel bekommen plötzlich ein Schreiben vom Marriott. Dein Urgroßvater, der ist mit seinem Auto nie rausgefahren. Wir haben das jetzt mal nachgerechnet und du schuldest uns 5,7 Milliarden Yen. Und Yen ist jetzt unsere Währung.
Ja. Oder die Menschheit ist vernichtet, nur dieser eine Typ, der damals ins Parkhaus gefahren ist.
Roboter.
Ja, und dann wird mir so eine Statue gebaut, weil die halt denken, irgendwie der Typ ist der einzig Überlebende, weil der ins Marriott-Parkhaus gefahren ist und niemals rausgefahren. Und er hat alle anderen überlebt oder so. Ja, mal gucken.
Ich aber bin wie löst du jetzt mehr, dass so ein T-1000 vor deiner Tür steht und sagt, Etienne Gardet.
Sind Sie Etienne die Parkgebühren. Aber was macht dir jetzt Angst? Das heißt, du denkst die ganze Zeit darüber nach,
das Parkhaus anzurufen.
Genau. Willst du dich offenbaren? Und
ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, ob ich da anrufe und einfach den Fall schildere. Sozusagen, falls das vor Gericht geht, dass ich sagen kann, ich bin im Kopf schon so eine Gerichtsverhandlung durchgegangen und habe mir dann überlegt, wenn der Staatsanwalt sagt, ja, warum haben sie ja nicht angerufen und das dort geschildert?
Weil das niemand macht. Wäre ja meine Antwort gewesen.
Und das ist halt so ein bisschen, wo, ja, aber auf der anderen Seite, ihr wisst ja auch, ich bin ja auch so ein krasser, irgendwie so, ich mag es ja auch gern gefährlich, ne? Und dann lasse ich manchmal einfach auch die Gefahren auf mich zukommen.
Du bist ein bisschen der James Dean auch, ne? Das ist ja auch dieser eine Film, wo er ins Parkhaus rausfährt und dann nicht umgekehrt, rein und dann nicht raus. Kennt ihr doch. Denn sie wissen nicht, was sie tun oder so.
Okay. Da kommt
das, glaube ich, auch vor, diese berühmte Szene.
Ja,
aber wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du doch eben mit deinem Anwalt oder deinem Steuerberater schon, oder wer es war, schon eine Ausrede konstruiert. Du hast doch eben gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass du sagen würdest, dass das Parkticket nicht funktioniert hat, oder?
Ich wäre ja bescheuert, wenn ich jetzt im Podcast das bestätigen oder verneinen würde.
Du hattest ja auch ein Papierzettel in der Hand, so hast du es beschrieben, und das noch davor gehalten.
Nein, das war das Parkticket, das wieder rausgekommen ist. Das hast du falsch verstanden, Jochen.
Genau, das Parkticket, das meinte ich. Genau, dieses Parkticket, genau, das hast du ja.
Du hast ja auch, glaube ich, ein Zeugnisverweigerungsrecht, wenn du dich selber belasten würdest.
So, eben.
Und dann wird natürlich die Frage gestellt, Herr Gardet, wieso sind Sie denn diesem einen Auto so dicht auf die Pelle gerückt? Und dann musst du natürlich sagen, aus Versehen. Du bist jetzt so mit zwei Autos bist du durch
das
die
Das ist ja eine Regel. Ich habe ja damals 3 Semester Jura studiert. Und da hatten wir auch einen Strafrechtsprofessor. Und der hat auch uns erklärt, vor der Polizei niemals was zugeben, weil man ja nie weiß, was noch für ein Rattenschwanz dann kommt. Wenn du eine Sache zugibst, können sie dann ja sagen, alles klar, das und das ist auch noch. Also die sagen, geben Sie doch zu, dass Sie, die Tür offen gelassen haben. Das kostet ja nur, so eine Tür ist ja nicht teuer irgendwie, dass sie die Tür kaputt gemacht hat. Dann sagst du, ja, okay, die Tür habe ich kaputt gemacht. Dann sagst du, ach, sehen Sie mal, jetzt kriege ich gerade mit, dadurch, dass die Tür offen war, wurde der ganze Laden leer geräumt, da sind sie auch für verantwortlich, weil sie ja die Tür offen gelassen haben.
Haben sie eben zugegeben, genau.
Genau, und das haben sie ja eben auch zugegeben. Also niemals vor der Polizei, man muss der Polizei überhaupt nichts sagen. Ist wirklich so. Die fragen natürlich, die wollen natürlich, aber du musst nichts sagen. Und vor allen Dingen dich nicht selbst belasten. Und deshalb rede ich jetzt nicht weiter.
Und dann kommst du wieder im True Crime Podcast vor, wo es dann heißt, und dann hat Etienne die Aussage verweigert, was ihn schon mal verdächtig macht.
Ja, aber solange sie mir nichts beweisen können.
Die Frage ist, ob du an so einen Lügendetektor dann angeschlossen wirst.
Ich kann perfekt lügen, frag mich was. Wo du weißt, dass ich lügen müsste.
Boah, das ist jetzt nicht so leicht. Was ist der beste Fußballverein in Deutschland?
FC Bayern München.
Das ist die Wahrheit.
Ich liebe den FC Bayern München. Mehr San Mehr.
Ja, Larry. Einerseits hast du jetzt, wenn du Mir San Mir sagst, schon so ein leichtes Zucken in der Augenbraue. Zum Zweiten klang das gerade so ein bisschen mehr nach der Anfang von der Hitler-Rede. Also ich weiß nicht, wie gut du auf so einem Lügendetektor abschneiden
würdest. Am Ende lande ich dann immer bei
Hitler. Blutdruck von 200.
Wann haben Sie Geburtstag?
8.12.
Ja. Apropos, ich hatte Geburtstag.
Ja. Richtig. Da haben wir ja gar nichts von mitbekommen. Das hast du ja nur am Rande erwähnt, letzte Folge.
Ja, ihr habt mir auch nicht gratuliert.
Mhm. Haben wir. Ich habe dir per WhatsApp gesungen. Was geschrieben. Du hast nicht drauf geantwortet.
Ja, weißt du, wir haben sogar im Podcast gesungen.
Ja, aber nicht an meinem Geburtstag.
Doch, das war an deinem Geburtstag.
Beim Verbrechen ohne richtigen Namen.
Wir gewundert haben, dass du da bist.
Ach, nein, stimmt. Verbrechen ohne richtigen Namen.
Da haben wir gesungen.
Ja, stimmt. Okay, dann mache ich den Vorwurf jemand anderem. Ich finde noch jemanden, der mir nicht gratuliert hat.
Ist das so, wenn man dir gratuliert per WhatsApp, dass grundsätzlich keine Antwort dann kommt? Oder...
Nee, nur bei mir. Ein paar Leuten habe ich geantwortet. Aber das ist eine gute Frage. Ich finde, da müsste man mal eine klare gesellschaftliche Regel formulieren. Wenn einem gratuliert wird, zum Beispiel auf Social Media oder WhatsApp oder so, wie ist da die Netiquette oder die Etikette? Muss man dann Danke sagen?
Sammelrückantwort.
Oder ist das eine einseitiges Ding, wo man sagt, ich habe gratuliert, ich erwarte jetzt nicht, dass der dafür Danke sagt, weil der kriegt wahrscheinlich 200.
Was sagt denn dein Gefühl dazu? Also als Mensch jetzt, wie würdest du die Frage spontan beantworten?
Also stell dir vor, du wärst ein Mensch.
So. Wenn ich ein Mensch wäre und ich würde jetzt einem von euch gratulieren und da käme nichts zurück. Mhm. Ich glaube, ich fände es ein bisschen schade, aber ich würde mir denken, naja, der kriegt jetzt 200 Leute und er interpretiert diese gesellschaftliche Regel so, dass man da nicht drauf antwortet. Mhm. Also ich würde es nicht persönlich nehmen,
aber
die nettere Variante wäre wahrscheinlich trotzdem zu antworten.
Richtig.
Ist ja auch ein bisschen also eine Frage der Wichtigkeitsdifferenz. Also je wichtiger man selbst ist und je unwichtiger die Person, die einem schreibt, desto eher antwortet man nicht, was dann halt, ne?
Aha.
Oder nicht? Jochen?
Moment.
Also Etienne, wenn dir jetzt zum Beispiel hier Kevin Trapp persönlich eine Nachricht schicken würde.
Würde ich nicht antworten.
Okay.
Ja, der ist ja unter mir.
Richtig.
Der gesellschaftlichen Rangordnung. Der ist 10 Jahre jünger. Ich antworte doch nicht jemandem, der 10 Jahre jünger ist.
Okay, sagen wir Barack Obama.
Ex-Präsident, hat nichts mehr zu melden.
Mhm. Auch keine Antwort, okay.
Nee, keine Antwort.
Jünger geht nicht, hat nichts mehr zu melden. Okay, der aktuelle Präsident, Joe Biden.
Als ob der wüsste ja gar nicht mehr, dass er bei mir irgendwas gemacht
Selma
hat.
Selma Hayek.
Salma Hayek würde ich antworten.
Aber die ist auch schon älter als du.
Selma Hayek.
Aber Moment, der hat doch gesagt, jünger würde er nicht antworten.
Selma Hayek würde ich sofort antworten.
Okay.
Ich folge Selma Hayek auf Instagram. Das war eine meiner ersten großen Lieben.
Wessen nicht? Ich sag nur die H&M-Bushaltestellen-Poster, die, glaube ich, jeder dann irgendwann
in
sich zu Hause hängt. Ja. Gab es da nicht diese Nummer, dass H&M diese Poster nachgedruckt und kostenlos in den Filialen verteilt hat, weil die Bushaltestellen-Dinger so oft beschädigt wurden, wenn Leute versucht haben, das zu klauen?
Das kann sein. Das kann gut sein. Ich erinnere mich, ich hatte das komplett vergessen, aber jetzt erinnere ich mich an diese Salma Hayek H&M-Poster, die wirklich ganz viele Leute teilweise in Riesengröße, in Wandtapetengröße.
Wir hatten das bei uns in der Küche.
Ihr hattet das auch,
ja.
Du und Jens.
Ja. Ja. Wir hatten genau dieses riesen Bushaltestellen-Poster-Ding.
Wie habt ihr das denn geklaut?
Das haben wir, bitte? Haben wir nicht. Das haben wir von Salik bekommen. Frag nicht, wo Salik das her hatte damals.
Der Kollege
von uns beiden.
Das frage ich den.
Es war zumindest, also weder besonders verknickt, noch verregnet, noch versonst irgendwas. Ich habe ihn nicht nach seiner Quelle gefragt.
Ich hatte das Poster, aber das konnte man ganz einfach bestellen, wo sie diesen bunten Bikini trägt.
Es gab mehrere. Es gab so ein schwarzer Bikini und so ein bunter. Wir hatten, glaube ich, das große mit dem bunten.
Das waren noch Zeiten. Ich war mal riesengroßer Cindy Crawford-Fan. Mhm. Und dann war die in Frankfurt im Virgin Megastore, den es damals gab, an der Konstablerwache in Frankfurt. Und dann bin ich da mit dem Kumpel hin, weil wir ein Autogramm holen wollten. Aber da war dann alles voll und wir sind nicht rangekommen. Das war richtig so wie so ein Konzert quasi und abgesperrt und alles. Jochen, geht's noch ekliger?
Was denn?
Ja.
Haben wir das gehört?
Mute dich doch.
Hab ich doch.
Nee.
Nein.
Ach so, Entschuldigung.
Dann muss Jesus, gleich.
Ich dachte, ich hätte mich gemutet.
Zu Beginn der Folge sprechen wir noch darüber. Und jetzt.
Warte mal, hört ihr.
Jochen, jede Körperöffnung durch.
Hört ihr das, wenn ich so rede? Hört ihr mich noch?
Ja.
Ah, okay. Ich höre mich selber nicht. Ich habe mich gemutet, aber ihr hört mich.
Ja.
Nice.
Stark.
Okay.
Bist du sicher, dass du dich gemutet hast und nicht einfach nur deinen Ton, also deinen Lautsprecher
ausgeschaltet? Aber gut zu wissen, dass du deine ekligen Geräusche nicht gehört hast.
Ja, egal. Wo ich eben übrigens darauf hinaus wollte mit diesen ekligen Geräuschen. Es gibt im Moment eine Werbung eines Discounters, dessen Namen ich nicht nennen möchte.
Edeka.
Du kennst die Werbung?
Nein. Ist es Edeka?
Ich sag's nicht. Okay. Wo die Leute alle so mit vollem Mund machen, so zustimmend und nicht einmal, sondern 10-mal. Das treibt meinen Puls so unfassbar schnell hoch, dass ich mir denke, ich möchte ihnen gerade eine schallern, dass denen, was auch immer die da gerade essen, aus dem Mund fliegt. Wahrscheinlich haben sie gar nichts im Mund, weil es irgendwelche Schauspieler sind, die nur in 17 Takes so tun müssen, als würden sie gerade was essen.
Moment, bist du so empfindlich, was so Geräusche angeht?
Allgemein nicht, aber also es gibt so ein paar Sachen, die ziemlich weit oben sind, also dieses so extrem störendes Essen oder so Kaugummi-Schmatzen. Also Leute, die bei offenem Mund Kaugummi kauen, der Trainer von Brentford zum Beispiel macht das immer. Mhm. Wenn ich dieses Gesicht sehe, das ist ansonsten regt mich an diesem Gesicht nichts auf, an diesen Menschen auch nicht und an dem Verein nicht, aber der wird instant schlagbar, wenn ich sehe, wie jemand mit offenem Mund Kaugummi, ich höre dann quasi auch dieses Geräusch, so Phantom-Kaugummi-Kauen höre ich, wenn ich dieses Gesicht sehe von jemandem, der mit offenem Mund Kaugummi kaut.
Ich könnte da ausrasten, auch wenn man am Pokertisch sitzt oder wenn man Poker zuguckt, was ich ja häufig mache, und dann sind da so Leute, die mit offenem Mund Kaugummi schmatzen.
Vielleicht machen die das, um Leute aus zu provozieren.
Das kann sein. Beim Pokern kann das tatsächlich als Taktik wahrscheinlich benutzt werden. Ich hatte gestern, lustig, dass wir gerade drüber reden, ich hatte gestern eine Erfahrung, ich war im Kino, im Savoy hier in Hamburg, in dem neuen Godzilla-Film und ich bin 3-mal eingeschlafen. Und zwar so eingeschlafen, dass ich angefangen habe zu schnarchen im Kino.
Nice. Also warst du wenigstens mit jemandem da, der dich sofort anstupsen konnte?
Exakt. Und Andi, der mit mir da war, hat mich dann ein paar Mal also wirklich so angestupst und mir dann nach dem Kino mitgeteilt, dass wirklich alle Leute um mich rum richtig sauer waren, weil der Film hat teilweise richtig ruhige Passagen. Und dann hörst du halt wirklich so mein Schnarchen. Und ich habe das richtig gemerkt, als ich wach wurde, dass das so dieser Sekundenschlaf ist, wo du halt wirklich keine Kontrolle so richtig drüber hast. Und es ist mir 3-mal passiert. Ich konnte die Augen nicht aufhalten, weil ich so müde war. Und ich habe 3-mal geschnarcht und ich glaube, die Leute waren richtig pissed. Ich bin ganz schnell gegangen aus dem Kino dann.
Also ich kann sowohl das Einschlafen, ist mir auch schon mal passiert, als auch das Schnarchen und so weiter und sich darüber aufregen verstehen. Aber das ist ja wenigstens noch ein Film, wo man das nicht als Affront wertet. Da denkt man sich halt, naja gut, der Film war nicht so spannend. Stell dir vor, du bist im Kino bei Schindlers Liste
und schläfst dann
ein. Und nicht nur schläfst ein, sondern bei irgendeiner rührenden Szene ist plötzlich Da musst du doch in ein Zeugenschutzprogramm danach.
Ja, das kann man nicht bei jedem Film bringen. Ja. Aber
ich leide übrigens auch an
Misophonie.
Misophonie.
Glaube ich das, zumindest. Vielleicht sage ich es auch einfach falsch.
Du leidest auch an Misogonie.
Und ich muss sagen, das ist in der Ehe jetzt nicht die einfachste Krankheit.
Oh, du meinst, wenn deine Frau irgendein Geräusch macht, was dir nicht passt?
Regelmäßig.
Was für Geräusche sind denn das?
Welchen? Essen.
Ach so.
Also fuck dich ab, wie sie ist. Das ist immer der erste Schritt.
Nein, dieses
Zeit kaum, wann denn
es muss noch nicht mal der Mund offen sein. Es kann, man kann ja kauen Mund zu. Ich glaube, sie hört zu. und dann reicht ein so ein Blick von mir so. Und dann so, wie? Esse ich wieder zu laut? So,
Bei was bestimmten?
eklig.
Es gibt ja Leute, die haben, so, die haben dann so Babymöhren oder so, die die essen, so was halt irgendwie immer klickt, als wenn jemand auf Rollstuhl
also
umweist.
Also Nudeln,
das kann ich ja noch verstehen.
Nudeln im Mund, das
Nudeln
schmatzt man jetzt hier.
Ja?
Kennt ihr dieses? So. Und dann abbeißen. Und es tut mir auch sehr leid. Das macht mich alles wahnsinnig.
Und wie äußert sich, gibt es da einen Streit bei euch?
Ja, also ist, kann schon mal passieren. Also tatsächlich. Kann, weil ich das ja auch dann nicht so rüberbringe, dass es taktisch sinnvoll ist. Oder takt, also ne, nach dem, also ich mache das dann, kannst du mal leiser essen so. Oder
mich würde
musst, du bist schon wieder so laut.
Wir machen uns ja immer lustig da so über die ein oder andere Sache bei dir. Aber in Wahrheit, du bist ja schon sehr, sehr lange mit deiner Frau zusammen. Wie lange?
Über 20 Jahre. 19 Jahre. Ne? Wir hatten 19? Gerade, wir hatten gerade Hochzeitstag.
Aber
ein Hochzeit, aber wart ihr vorher schon zusammen?
Oder waren wir neun? Oh Gott, nee, nicht 19 Jahre verheiratet. Doch, 2004 geheiratet. Jetzt haben wir doch 19
ja,
Jahre.
Aber ihr wart ja vorher schon zusammen. Also
dann sind wir über 20 Jahre zusammen. Ja.
Und da würde ich gerne mal wissen, was ist das Geheimnis?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Also, jeder braucht seinen Freiraum natürlich. Mhm. Man darf sich nicht zu oft sehen. Ich habe keine Ahnung. Du meinst das Geheimnis einer guten Beziehung, dass sie so lange hält?
Ja.
Ja, aber deine Beziehung ist doch auch schon sehr lange.
Ja, weil wir
gegenseitig
abhängig voneinander
sind. Ich glaube, ob das 10 oder 20 Jahre sind, ist es auch egal.
Romantik-Talk im Podcast ohne richtigen Namen. Ich hasse es, wenn meine Frau isst.
Was ich noch sagen wollte zu dem Essen.
Wir sind voneinander abhängig.
Das Gute ist,
dass jetzt nur noch einer von euch sagen müsste, ich habe halt keine Alternativen, die besser werden.
Das Gute ist tatsächlich, wir waren letztens beim sehr, sehr guten und langjährigen Freund von ihr im Rheinland, den haben wir besucht. Und auf einmal erzählt er so beim Essen, dass er einen furchtbaren Reflex hat, wenn er andere Leute essen hört, also genauso wie ich, dass er da allergisch reagiert, wenn jemand laut ist und dass er es ständig mit seiner Frau sich in die Haare kriegt. Also genau das gleiche Problem hat wie ich. Und das hört meine Frau dann aber von ihrem besten Freund. Also sozusagen die Verständnisebene, die ich jetzt erfahre, ist also ein bisschen höher. Also meine Frau hat tatsächlich, wenn ich sie jetzt anschnauze, sogar dafür ein bisschen Verständnis, weil es offensichtlich leide ich an einer Krankheit.
Ah, du bist das Opfer.
Ich bin eigentlich das Opfer. Mhm. Aber mal abgesehen davon, so beim Fußball. Ich weiß noch, früher hat mein Vater ja immer Fußball-Bundesliga geguckt. Und dann habe ich mich daneben gesetzt und einen Apfel gegessen. Das ist, würde ich aber jetzt nicht als Krankheitsbild definieren. Das nervt doch grundsätzlich einfach nur. So ein Apfelessen beim Fußball ist doch ein No-Go, oder? Also wenn ihr Fußball
guckt. Du musst dich ja nicht direkt neben jemanden setzen damit. Also
ja.
Das ist schon auch provokativ, finde ich.
Ja, aber ich war klein. Ich hatte
ja, heute noch nicht provozieren. Ja, und Kleine können auch provozieren.
Das weiß ich noch. Mein Vater hat mich so ausgeschimpft. Geh mit dem Apfel hier raus! Ich will Fußball gucken. Aber so richtig.
Ja, Papa. Ey. Heute hat ein Amazon-Truck, aber jetzt kommt's, vor unserer Einfahrt geparkt. Aber das war ein richtiger Truck. Mhm. Ohne das, also ich, nur der Anhänger. Der hat den Anhänger quasi vor der Einfahrt abgestellt und ist dann zur Tankstelle gefahren.
Okay. So, dass ihr nicht rauskam.
Vor der Einfahrt bei euch?
Ja. Ja.
Das ist ja total bescheuert.
Bescheid gesagt, dass er den da stehen lässt?
Nein. Und meine Frau konnte das Kind nicht zur Kita fahren, sondern musste dann auf Fahrrad umsteigen.
Gibt es dafür irgendeine Entschuldigung, dass man nicht sehen kann, dass das eine Einfahrt ist oder so? Oder warum macht jemand sowas?
Sieht man, dass das eine Einfahrt ist. Pure Ignoranz nennt man das. Was macht man da? Ist doch frech.
Ja, ich überlege gerade, darf man in so einem Fall das Auto beschädigen und wegfahren?
Es ist ein Truck. ein Lastwagen. Was willst du denn da wegfahren?
Naja, war der da Anhänger auch eine Zugmaschine?
Oder der Anfänger. Und da war ja noch nicht mal der Fahrer.
Okay, den kann man nicht wegschieben zu zehnt oder so, ne? Die Nachbarschaft zusammentrommeln und schiebt mal wieder den Anhänger
super
weg.
Super realistisch, ja. Geht auch viel schneller, als zu warten, bis der wieder weg ist. Ja, keine Ahnung,
ich weiß es nicht. Hat Amazon eine Nummer, wo man sich beschweren kann? Hallo, euer Fahrer hat hier was Blödes gemacht.
Ja, das interessiert. Und noch eine Geschichte mit Amazon. Ich habe so ein Buch. Ich hatte mich an ein Buch erinnert, das ich als Kind immer gelesen habe. Das hieß Moneymaker. Das war von Rorohoro. Und das war so ein Quercomic. Und da ging es um die Geschichte des Geldes. Also wie das anfing, am Anfang so ein bisschen lustig gezeichnet, wie der am Anfang eine Gans gegen eine Kuh getauscht hat und dann hat er irgendwann ein Wertpapier und bla bla bla. Also wie dann halt irgendwie so wie Geld seinen Wert bekommen hat und so weiter. Und das fand ich als Kind immer ganz cool und ich habe das irgendwie, habe ich da neulich dran gedacht, dann dachte ich, ey, das wäre doch eigentlich ganz cool für meine Kids, um denen irgendwie mal zu erklären, wie Geld funktioniert. Keine Ahnung, war so ein ich fand das als Kind irgendwie cool, dieses Buch. Und da habe ich festgestellt, okay, das ist halt aus den 80er Jahren, keine Ahnung, 1986 oder so, und es wird halt auch, gibt's gar nicht mehr. Es gibt's in keiner Auflage mehr. Und da habe ich das bei Amazon als Gebrauchtbuch gefunden. Ja. Und dachte ich, ja, cool, brauche das ja nicht unbedingt neu. Bestelle ich das gebraucht. Und eine Woche später kommt die Lieferung, ist einfach ein anderes Buch. Komplett ein anderes Buch. Und dann bin ich nochmal auf die Seite und da steht nicht mehr verfügbar. Das heißt, die hatten es einfach nicht mehr und haben mir dann einfach irgendwas anderes geschickt.
Ja, die haben wahrscheinlich also zwei Bücher verwechselt. Irgendjemand anders hat deins bekommen und da sie ja bei sich quasi gedacht haben, sie hätten das letzte rausgeschickt.
Das kann natürlich auch sein. So oder so. Ich habe auch aber von Rororo ein Comic gekriegt, so ein Comicbuch. Aber es war halt einfach nicht das, was ich bestellt habe.
Wir hatten letztens ein Fotobuch bestellt. So, kannst du ja selber zusammenstellen. Und haben das. Da waren
Fotos von anderen drin?
Ja, wir haben ein Fotobuch von jemand anders bekommen. Also komplett Fotos Familie, von einer anderen Familie. Haben wir dann zurückgeschickt, aber sowas passiert auch.
Was war das für eine Familie? Vielleicht war die ja besser als deine, hättest du es behalten.
Guter Anfang für so einen Stalker-Film, oder?
Ja.
Stand leider keine Adresse drin, also ich konnte sie nicht verfolgen oder anschreiben.
Hast du nicht das Gesicht vom Vater durch dein Bild ersetzt? Fotos von dir und dann so mit
so weggekratzt.
Und dann deinen eigenen Kopf so draufgeklebt.
Was macht man das eigentlich, wenn man das nicht
meine
merkt?
Meine Familie.
Also oftmal macht man das ja so als schönes Geschenk für seine Liebsten und man nimmt das Paket und packt es schnell in Geschenkpapier schon ein und hat es gar nicht gemerkt.
Das wäre natürlich geil. Das ist jetzt ein Weihnachtsgeschenk und Weihnachts- irgendjemand schenkt seiner Frau gerade zu Weihnachten dein Familienalbum. Und dazwischendurch sind deine Fotos aus dem Swingerclub.
Was waren das für Fotos? So ganz normale oder?
Ja, nichts Besonderes. Also es waren jetzt keine in Unterwäsche fotografiert und so. Schade. Ich würde gerne mit
okay,
euch.
Aber trotzdem, das ist ja schon potenziell hochgradig beschissen, diese Situation. Mhm. Wenn das jetzt in deinem Fall so war, dass das ganz normale Familienfotos sind, okay. Und selbst da sind es Fotos aus deinem Zuhause, wo vielleicht dein Auto drauf ist mein Auto mit meinem Nummernschild, okay, aber, ne, und solche Sachen, wiedererkennbare Dinge oder im Worst Case tatsächlich die Sexy-Time-Fotos von dir und deiner Frau.
Ja, oder? Badeurlaub von Angela Merkel hast du plötzlich da, oder so wirkliche brisante Dokumente. Julian Assange.
Ja, genau. Oder so, irgend so ein Untereinsatz des Lebens von irgendwem verschickt, die letzten Bilder.
Also ich wüsste jetzt zumindest nicht, ob ich bei dieser Firma nochmal bestellen würde. Aber es kann ja sein, dass die dein Buch vielleicht noch an andere. Ja,
sag doch mal den Namen.
Ich weiß es nicht.
Und dann sagen die natürlich, du kannst ja auch, selbst wenn du nachfragst, heißt das denn, dass meine Fotos sind jemand anderem? Doch, na, natürlich nicht. Nee,
und gibt es auch wirklich nur ein Buch davon? Also, oder schicken die es grundsätzlich an mehrere Familien weltweit?
Ja, eins an dich und 500 an.
Ja. Ich würde gerne mit euch über den Weihnachtsmarkt sprechen.
Ja.
Und zwar, welches Geschäft auf diesen Weihnachtsmärkten glaubt ihr, hat den höchsten Ertrag mit dem wenigsten Einsatz? Glühweinstand?
Ja. Crepe und Krakauer.
Crepe. Ich glaube Crepe. Weil ich habe letztens mit meiner Tochter hier Pfannkuchen gemacht und da ist mir ein Licht aufgegangen. Und ich dachte, die meiste Kohle verdienst du mit so einem Zeug, weil der Wareneinsatz so gering ist. Ich habe aus einem so einem halben Liter Teig, glaube ich, 10 oder 12 Pfannkuchen gekriegt. Und Crepe ist ja ein Zehntel von so einem Pfannkuchen.
Und kostet 4,50 Euro mit Nutella.
Ja. Und ich dachte so, ey, eigentlich muss man sich auf den Weihnachtsmarkt stellen und Crepe verkaufen. Die Leute mögen eine Crepe. Die
was
essen
kostet
das?
Glühwein, eine Tasse Glühwein?
Auch so 4 Euro.
4 Euro.
4 Euro. Wahrscheinlich auch da eine gute Marge.
Und aber Crepe dauert halt, ne? Glühwein wird halt, da gibt es halt 20 Glühwein raus in 5 Minuten. Gibt's aber
vor allem, du hast das einfach nur in so einem Tank drin und du musst ja nicht arbeiten. Also ich meine, klar, du schöpfst das ab, beziehungsweise musst du ja, glaube ich, gar nicht, weil die unten so ein Ausgussding haben.
Da ist was dran, Eddie. Du hast so 2 Platten, vielleicht hast du, wenn du ein großes Geschäft hast, 3 Platten, wo du 3 gleichzeitig machst, aber es wird mehr Glühwein gesoffen als Crepe gegessen wahrscheinlich, ne?
Mhm.
Was ist eine Kombi? Glühwein und Crepe?
Glüpp.
Weil da dachte ich mir so, das ist eigentlich eine super Geschäftsidee, diese Crepes, was die an einem Crepe verdienen.
Also ich glaube, das Ding ist beim Crepe oder beim Pfannkuchen, dass es mehr die Arbeitszeit ist, die da reinschlägt, ne? Wenn ich mir überlege, wenn ich so Pfannkuchen mache, also klar, also abgesehen davon, den Teig zu machen, dass das ein bisschen was dauert, bei den Mengen ist das, glaube ich, fällt das nicht so ins Gewicht. Aber um so eine Ladung Pfannkuchen zu machen, brauche ich so 20 Minuten oder so. Das ist ja schon nicht wenig, ne? Also für so 12, keine Ahnung was, wie viel Pfannkuchen das sind. Ich habe so eine kleine Pancake-Pfanne, wo man
du hast
12 Zentimeter durchmessende Pancakes bekommt. Super gut. Super gut.
Aber wisst ihr, was?
Aber beim Glühwein ist es gar keine Arbeit. Das kommt da rein, hat irgendwie die Temperatur, die gehalten wird. Vor allen Dingen, wenn du neuen nachschüttest, dann interessiert es ja keinen, dass da jetzt irgendwie der Temperaturunterschied 1 Grad ist oder so, ne? Füllst du einfach immer wieder nach. Und hast
aber
quasi nichts zu tun.
Mal, wo wir beim Crepe-Stand sind, was mich schon immer abgefuckt hat, ich verstehe es nicht. Übrigens, gleiche gilt auch für die Pommesbude.
Ja.
Aber noch mehr beim Crepe.
Ja.
Wenn ich den Crepe, vielleicht ist ja hier jemand, der mal einen Crepe-Stand betrieben hat, kann mir da helfen, warum das so ist. Da stehen also 6 Leute an.
Ja.
Meistens hat er so 2 Crepe-Platten da.
Mhm.
Ich habe beobachtet, dass die immer erst den Teig auf die Crepe-Platte werfen, wenn wirklich die Bestellung geäußert wird.
Mhm.
Dabei ist ja klar, wenn da eine Schlange von 6 Leuten ist und du bietest nur ein Produkt an, nämlich Crepe, dass die Leute zu 98,9%, die dort in der Schlange sind, ein Crepe wollen.
Mhm.
Warum legst du nicht direkt schon den Teig auf die freie Crepe-Pfanne, ohne dass der schon gesagt hat, was er will, weil es geht ja auch letztendlich nur um den Belag. Das könnte doch viel schneller gehen. Ähnliches sehe ich auch immer wieder bei Pommesbuden, wo die machen die Pommes on demand. Du bestellst eine Pommes und dann gehen sie erst in die Fritteuse und dann hast du entweder die Wahl, 10 Minuten zu warten, bis sie geil sind oder 5 Minuten, bis sie dann rauskommen, weil du keinen Bock hast zu warten und sie sind nicht richtig geil. Aber warum hat er nicht einfach ständig Pommes in der Fritteuse, solange da eine Schlange ist? Er weiß doch, dass 95% der Menschen ihr halbes Hähnchen mit Pommes bestellen.
Also,
versteht ihr, was ich meine?
Ja. Bei dem Pommes bin ich ein bisschen bei dir. Ich überlege gerade, ob bei dem Crepe das nicht so ist, dass du kannst den ja nicht falten und zur Seite legen, weil dann kannst du den Belag ja nachträglich nicht mehr drauf machen. Das heißt, du musst dir immer 2 Formen musst du befüllen und dann hoffen, dass der Nächste auch ein Crepe will.
Soll er denn sonst wollen?
Ja, vielleicht sagt er, hast du mal eine Milch oder keine Ahnung und bestellt irgendwas anderes außer dem Crepe.
Nein, das ist Bullshit. Im Crepe-Laden, das sage ich ja, das ist kein Kiosk, wo du nicht weißt, was der will. Am Crepe-Laden gibt's Crepe, Punkt.
Ja.
Da gibt's nichts anderes, da gibt's nicht mal Getränke. Beim Crepe-Laden gibt's Crepe. Der Nächste will auch ein Crepe und der danach will ein Crepe. Jeder will.
Okay, wir werden Stichproben machen, ob man beim Crepe-Laden irgendwas anderes bekommt, weil ich glaube, da gibt es zumindest auch so Dosen mit Getränken oder sowas, ne?
Aber selbst wenn einer von 10 kein Crepe will, dann Worst Case ist, du wirfst ein Crepe, was ich glaube niemals passieren wird. Aber wenn es so ist,
ja.
Worst Case ist, der Crepe wird weggeworfen. Dafür hast du aber 10-mal schneller die Leute mit Crepes versorgt. Das ist ein guter Trade-off für deinen Crepe-Laden.
Mhm. Ich habe noch nie Crepe bestellt, von daher kann ich wenig dazu
aber
sagen.
Aber diese Crepe-Zubereitung, die dauert doch, den Teig hast du. Du packst den jetzt auf, gießt den auf die Pfanne.
Teig.
Und dann,
Teig ist was ganz anderes. In dem Fall bringt Teig. Es nichts, so. Das G weich auszusprechen. So,
packst den Teig da drauf und dann rührst du den mit diesem komischen Spaten da einmal um die Fläche. Und dann bleibt der, glaube ich, 10 Sekunden da drauf und dann drehst du ihn schon, oder? Also
ein bisschen länger.
Okay, 20.
Ja, zwei Seiten.
Zwei Seiten. Also es ist im Prinzip pro Crepe draufschütten, ausbreiten, ist eine Minute, ja?
Ja.
Sagen wir mal, ja, okay.
Okay, ich glaube eine Minute und dann hast du zumindest das Gefühl, dass es ganz frisch ist, wenn du da stehst, dass das nur für dich gemacht ist, also so ein psychologisches Ding.
Nee, erstens. Crepes sind immer zu heiß, wenn du sie kriegst. Du musst immer erstmal 5 Minuten pusten und die abkühlen lassen, weil du gar nicht reinbeißen kannst. Das heißt, das die Gefahr ist schon mal. Und zweitens, du bist ja da direkt, du kannst den Kunden direkt fragen. Und für dich Jogurette und für dich Kinderschokolade und für dich Puder. Du kannst das schon klären. Es gibt keinen Grund, erst mit den Menschen den Kontakt aufzunehmen, wenn sie dran sind an der Reihe. Ich glaube, es ist Schikane. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass Menschen, die in Berufen sitzen, wo sie genau wissen, sie haben quasi ein Monopol, also du kommst nicht an ihnen vorbei. Das kann eine Kassiererin sein oder ein Kassierer, es kann ein Kartenabreißer sein, es kann ein Knöllchenschreiber, whatever. So eine Sache, wo du weißt, du musst mit denen dealen. Das sind meistens die Schlimmsten. Die nutzen ihre Macht Position aus.
Du musst ja nicht mit einem Crepe-Verkäufer dealen.
Welchen Crepe will schon?
Ja gut, aber dann musst du ja dann gilt das ja für jeden. Also, ne, für jeden, bei dem man irgendwas in irgendeiner Art und Weise als Dienstleistung oder Produkt kaufen kann.
Du bist einer ganz heißen Nummer auf der Spur.
Aber warum sollten die ein Interesse daran haben, dich zu verärgern?
Weil die Menschen böse sind, Georg.
Aber selbst wenn sie das sind, haben sie doch einen persönlichen Vorteil davon, dich nicht zu verärgern. Nämlich, dass sie schneller mehr Geld verdienen können.
Hass ist nicht rational.
Okay.
Ich möchte jetzt nochmal, können wir uns nochmal einigen, was das beste Geschäft ist? Diese Krakauer-Nummer, die du erwähnt hast, ne? Also Würstchenverkauf. Da sind wir doch einig, dass du für den Einkauf von so einer Wurst musst du doch mindestens 50, 60 Cent ausgeben.
Ach so,
oder?
Nicht mehr, ja. Einkauf, ich glaube, die Gewinnspanne ist da nicht ganz so.
So, und dann verkaufst du das für 4,50 mit einem Brötchen. Dann hast du, sagen wir mal, 3,50 Euro Gewinn und mit der ganzen Energie noch abgezogen, die der Stand da kostet mit Feuer und so. Dann hast du 3,50 Euro Gewinn und 1 Euro. So, da ist doch die Marge bei Crepe und Glühwein eindeutig besser. Oder?
Ja, vor allen Dingen bei so Krakau oder so, die musst du ja auch gekühlt haben. Die kannst du nicht beliebig in großen Mengen vorkaufen, weil die schlecht werden. Dann hast du theoretisch noch das Problem, dass sie die vielleicht irgendwie auf dem Grill anbrennen. Dann dauert es eine Weile, bis die fertig sind. Du machst also welche vorher. Wenn du nachher nicht alles verkauft bekommst, schmeißt du sie dann weg. Und so, also definitiv bist du besser bedient bei Glühwein.
Was ist denn mit dem scheiß Kinderkarussell? Es gibt immer ein beschissenes Kinderkarussell, das sich nur im Kreis dreht, wo eine Ride 2 bis 3 Euro kostet. Die dauert ungefähr 1,5 bis 2 Minuten und es könnten wahrscheinlich 10, 15 Kinder auf dieses Karussell sind, aber manchmal.
Dein Ton ist gerade weg.
Ich höre dich nicht mehr.
Moment, was habt ihr noch zuletzt jetzt gehört?
Wir nicht.
Da sind 10 bis 15 Kinder.
Ja, genau, der kann 10 bis 15 Kinder da drauf. Manchmal muss er das Ding auch für 1 oder 2 Kinder allerdings anschmeißen, wenn nicht genug da sind. Aber wenn, sagen wir mal, er kriegt's voll und da passen, weiß ich nicht, 15 Kinder auf das Karussell. Ticket kostet 3 Euro, sind 45 Euro in 2 Minuten. Wenn er das Karussell voll kriegt.
Okay, dann hast du 2 Minuten Pause.
Aber die einmaligen Anschaffungsgebühren von so einem Karussell sind natürlich enorm.
Das muss gewartet werden, das muss vom TÜV abgenommen werden. Das muss aufgebaut und abgebaut werden.
Strom ist teuer.
Was anderes ist, als den Stand nur aufzumachen.
Aber das ist spannend, weil ich habe mich das gefragt. Ich habe gestern im Radio gehört, Winterdom hier in Hamburg ist jetzt zu Ende. Und es waren über 1 Million Besucher da. Und der Verbund der Aussteller ist zufrieden oder wie auch immer. Und dann frage ich mich so, okay, 1 Million Menschen, die auf dem Winterdom sind. Es verteilt sich natürlich auf unfassbar viele Geschäfte. Aber ich schätze mal, 5 Euro mindestens gibt jede Person aus, wenn du nur mindestens ein Würstchen isst und keine Fahrt machst. Bist du bei 5
ich
Millionen?
Ich habe keine Ahnung, wie viel die
ich
da
glaube, im Schnitt, ausgeben. Ich glaube, im Schnitt gibt es doch mehr aus.
Wahrscheinlich
pro
mehr.
Pro Person. Mindestens
dann sagen wir 10 Millionen.
15 Euro? Ja.
10 Millionen Umsatz, den der Dom macht? Da frage ich mich auch, diese Fahrgeschäfte, ne? Das ist eine einmalige Anschaffung plus Wartung natürlich. Aber manche von den Dingern sind ja uralt, also 20 Jahre alt oder so. Oder weiß ich, diese, nehmen wir mal jetzt hier diese, wo man mit dem Gewehr schießt. Wie heißen die nochmal?
Schießstand.
Schießstand, ja. Den Luftgewehren da.
Ja.
Oft sind die, da hast du das Gefühl, ja, als Kind schon dieses Gewehr in der Hand gehabt. Und es kostet dann, weiß ich nicht, 6 Euro? 5 Schuss? Das ist doch, die müssen doch alle steinreich sein.
Glaube ich auch. Das ist ein, vor allem kriegst du ja nur Ramsch. Oh, du kannst dir aus, du hast 4-mal getroffen, du kannst dir aus der unteren Reihe was aussuchen. Irgendwie Plastik, ja, so ein Totenköpfe.
Geodreieck oder ein Flummi,
ja, irgend
oder
so eine
Bleistift.
Scheiße. Ja.
So diese Minischraubenzieher und so. Aber was ist, also, da ist ja alles auch teuer. Was ist, aber am geilsten, was ist der geilste Stand auf so einer Kirmes?
Aus wessen Sicht?
Aus Sicht des Betreibers. Also aus Umsatz oder Gewinn.
Ich glaube, da sind wir wieder beim selben wie beim Glühwein.
Meinst du jetzt Nahrungsstände weg und nur Fahrgeschäfte?
Nee, alles, egal. Du kannst jetzt auf dem Dom einen Stand aufmachen. Was machst du?
Ja, dann würde ich Glühwein.
Auf der Kirmes.
Ja, gibt es kein Glühwein?
Aber damit schließt du ja schon zum Beispiel alle Kinder aus. Nicht clever.
Ah, Glühwein,
ja, gut,
und
aber mit dem Kinderkarussell schließt alle Erwachsenen aus. Also.
Deshalb ist das auch nicht clever.
Naja, ich meine, du musst dich halt auch fragen, wie leicht kann das jemand anderes machen? Das ist ja schön, wenn deine Gewinnspanne beim Glühweinstand groß ist, aber wenn es 19 Glühweinstände gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du damit reich wirst, trotzdem nicht so groß.
Mhm. Ich sage gebrannte Mandeln.
Gebrannte Mandeln?
Liebt jeder.
Aber Mandeln sind im Einkauf auch ganz schön teuer.
Ja. Mhm. Okay, Mandeln, was haltet ihr von, mittlerweile haben die so Gurken. Frische,
gebrannte Gurken.
Und Weintrauben haben die auch mittlerweile, so in Schokolade.
Ja, frittierte Gurken, uch. Ja. Ich glaube, am besten ist, glaube ich, irgend so ein Fressding. Oder diese holländischen Pommes oder so.
Ja, ich glaube auch Fressstand, geht immer. Die Leute.
Weil so eine Achterbahn kostet ja 1 Million. Oder nicht 30. Mehr.
Ich habe keine Ahnung, je nachdem, wie groß die sind.
Und da brauchst du immer junge Leute zum Mitreisen.
Ja, du brauchst die riesen Achterbahn, du hast dann auch 20-köpfige Crew. Wenn du einen Gurkenstand hast, brauchst du nur dich und die Gurken.
Ja.
Ja. Aber ich möchte auch lieber Achterbahn fahren als Gurken essen.
Sicher? Hast du meine Gurken noch nicht probiert?
Grundsätzlich schon, ja.
Wo wir bei Fahrgeschäften sind, ich habe noch mal eine andere Frage, die ich mit euch, oder ein anderes Problem, was ich mit euch beschreibe. Habt ihr auch manchmal so Gedanken, was eine gute Foltermethode in Horrorfilmen wäre? Also geht ihr auch manchmal Foltermethoden? Ist mir letztens aufgefallen. Ich war nämlich im Schwimmbad. Da gibt es ja diese Rutschen. Und da gibt es auch so eine ganz steile Rutsche. Also du rutscht im Prinzip in eine Röhre. Mhm. So, und kommst unten noch wieder raus. Da habe ich gedacht so, das ist eigentlich auch eine geile, ich weiß nicht, wie ich darauf komme jetzt, aber ich stand da vorne und habe gesagt, das ist eigentlich eine geile Foltermethode für einen Horrorfilm, wenn du einen da oben anschnallst. Und kennt ihr diese Eierschäler?
Ja. Das gab es aber tatsächlich.
Ehrlich? Mit was für Eierschäler?
Ja, wo du so, da hast du so einen, ja, da tust du ein Ei rein und dann, nicht Eierschäler, Eierschneider. Und okay, dann hast du so praktisch wie so 10 Guillotinen und dann 10 Drähte und dann schneidet das Ei.
Ein Ei in Scheiben, ja, okay.
Und meine Überlegung war jetzt tatsächlich, wenn du so einen Mechanismus in eine Rutsche am Ende einbaust.
Das gibt's wirklich. Es gab mal in Frankfurt den Fall, ich weiß nicht, ob das so eine Urban Legend ist oder ob das wirklich stattgefunden hat. Im Rebstockbad in Frankfurt hieß es, da haben Leute Rasierklingen in die Wasserrutsche, so in diese Schlitze, wo die zusammengesteckt werden, getan. Und die Leute sind da reingegangen und haben sich alle aufgeschlitzt. Und dann hatte man, das war so, das wurde immer so erzählt, habt ihr gehört, das war die Rutsche, wo die Rasierklingen drin waren. Und dann standst du da als Kind und dachtest, ja, ich will aber da jetzt runterrutschen. Und hat's richtig Schiss, dass da Rasierklingen drin sind. Ich weiß bis heute nicht, ob das eine echte Meldung war oder nur eine Urban Legend, aber diese Idee ist auf jeden Fall nicht ganz neu.
Ist das krankhaft, wenn man darüber nachdenkt? Oder habt ihr, also mein Problem ist...
Es ist krankhaft, wenn man es macht.
Okay, aber darüber nachdenken und so, ach guck mal, hier wäre eine tolle Idee für eine Foltermethode im Horrorfilm, das habt ihr auch schon mal gehabt. Und das würdet ihr sagen, das ist jetzt nicht so schlimm.
Ich kann so sogar Geld mit verdienen.
Vermutlich, ja, was Kreatives. Ich habe nur so, ich schaue selten Horrorfilme, wo ich über Foltermethoden nachdenke. Weil ich glaube, das Letzte, was ich gesehen habe, wo sowas in, nee, das war auch eher eine Mordmethode.
Ich habe mich nur bei den Gedanken, ich sag mal, ich fühlte mich selbst so erwischt und ich gesagt, über was für einen Scheiß denkst du eigentlich nach? Bist du total krank in der Birne? Und ich wollte diesen Gedanken schnell verwischen.
Aber das ja schon, dass man, ja. Ich meine.
Das ist okay, ne?
Wenn man sich solche Filme anguckt, warum sollte man nicht darüber nachdenken, was darin passiert? Oder ob man das als wahlweise Täter oder Opfer verbessern könnte?
Ich meine, es gibt ja Saw zum Beispiel, die ganze Kinoreihe basiert nur auf Folterfallen. Ich denke auch manchmal so, ich habe auch manchmal richtig schlimme Fantasien oder Gedanken. Wenn man die lesen könnte, würden die Leute denken, es geht mit dem ab.
Das ist normal, glaube ich, ne?
Gerade beim Autofahren. Beim Autofahren habe ich das ganz oft.
Ich denke da immer so an die Google-History, wenn die Leute sehen könnten, was man so alles gegoogelt hat. Weil wenn man so ein True-Crime-Fan ist wie ich, und ihr seid ja auch insofern dabei, dass wir zusammen einen True-Crime-Podcast machen, mittlerweile in fast jedem Fall wird dann die Suchhistorie von den Beschuldigten als Argument genommen für irgendwas. Wenn du halt ein halbes Jahr Search History durchgehst, da nichts zu finden, was in irgendeiner Art und Weise mit Gewalt oder Tod zu tun hat, ist ja nahezu unmöglich, oder?
Ja, absolut. Wir hatten mal bei Rocket Beans hatten wir mal so eine Folge Alles Mögliche Falls. Da ging es um, da sollte man vorstellen, was die perfekte Mordwaffe ist. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob das aus einem True Crime Ding war, das wir sogar mal besprochen haben, aber ich habe gesagt, die eingefrorene Gurke.
Wie soll das wieder bei den Gurken?
Ja, eine eingefrorene Gurke, mit der du jemanden totschlägst, dann kannst du die nämlich schmilzen und aufessen. Und dann ist die Tatwaffe weg. Und zwar richtig weg. Ist gut, ne?
Ja, oder du nimmst einen Eiszapfen und erstichst jemanden damit.
Aber die eingefrorene Gurke?
Da kannst du ja nur jemanden im Winter töten.
Oder
du kannst die einfrieren.
Du frierst sie in einem Gefrierfach bis zu dem Zeitpunkt. Sogar noch besser für das tödliche Verbrechen, wenn du das im Sommer machst. Weil da kommt noch weniger jemand drauf, dass es eine eingefrorene
Gurke ist. Ja, aber der Twist ist ja, dass tatsächlich, dass du es aufisst und da eben deine Fingerabdrücke mit der Tatwaffe beseitigst. Das ist eigentlich ein sehr guter
Idee. Ja, aber du kannst ja einfach ein Seil nehmen und das verbrennen. Also ich meine...
Kann man auch.
Ja, kann man auch, Georg. Ist auch eine gute Mordwaffe.
Ja, aber die Mordwaffe muss ja nicht nur eine sein, die leicht verschwindet, sondern auch eine, die zum Morden gut geeignet ist. Und da bin ich
bei der Frage... So eine eingefrorene Gurke?
Und außerdem das Seil verbrennst du und dann hast du Spuren. So eine
Baseballschläger große Gurke.
Aber selbst die würde zerbrechen. Können wir bitte testen, wie leicht gefrorene Gurken brechen?
Ich glaube, die bricht nicht so leicht.
Die bricht mit dem ersten Schlag, würde ich sagen.
Ja, die bricht deinen Kopf mit dem ersten Schlag.
Die bricht sich selbst mit dem ersten Schlag.
Und den Gegner. Oder das Opfer, sagen wir es mal so.
Vielleicht kannst du so einen Gurkenpflock bauen, den du jemandem ins Herz rammst. Aber ich selbst das wird, glaube ich, nicht gut funktionieren.
Aber bei einem Seil müsstest du den erwürgen und dann hätte der Würgespuren am Hals und die wüssten, es wäre ein Seil. Mhm. Bei einer Gurke wissen sie nie, dass es eine Gurke ist. Die würden denken, es ist ein Baseballschläger und suchen nach einem Baseballschläger.
Okay.
Aber sie suchen niemals nach einer gefrorenen Gurke.
Das stimmt.
Aber das ist ja trotzdem kein Vorteil gegenüber dem Seil. Wenn du
kannst auch eine gefrorene Ananas nehmen, aber ich glaube, eine Ananas zu essen ist schwierig.
Melone. Okay.
Ja, dann ist.
Achso, nee, es geht nicht. Melone geht nicht. Oder hast du schon mal die Haut der Melone gegessen, die Schale? Nee, es geht nicht.
Ja, könntest du aber zur Not. Ja. Besser als in den Knast zu wandern. Was würdet ihr sagen, ist die perfekte Mordwaffe?
In Bezug auf was? Gut ermorden können oder dass die Waffe nicht gefunden wird?
Beides. Beides sind Kriterien, die erfüllt werden müssen.
Also grundsätzlich würde ich sagen, ich würde für den perfekten Mord versuchen, irgendwas zu finden, was nicht nach Mord aussieht. Und Gewalteinwirkung ist da nie gut, weil man dann sofort weiß, dass es Gewalteinwirkung war. Man muss ja die Waffe nicht finden, um dich zu verurteilen.
Ich sehe schon, das Format wäre noch besser, wenn du mitmachen würdest.
Am meisten Spaß.
Ich verstehe die Frage nicht.
Am meisten Spaß wird es doch mit so einem Samurai-Schwert machen. Sind wir uns doch einig.
Das ist die perfekte Mord.
Nein, jetzt mal erstmal.
Samurai-Schwert. Warum nicht mit dem Raketenwerfer?
Oh, noch besser. Mit dem Rocket Launcher.
Ich möchte aber die Geschichte von Jochen und seinem Samurai-Schwert hören.
Naja, habt ihr nie davon geträumt, wie Kill Bill so ein bisschen.
Nein. Aber es gibt doch kaum, also ich würde sagen, unter den unpraktischsten Dingen, um jemanden zu ermorden, ist ein Samurai-Schwert. Vielleicht noch, also was vielleicht noch unpraktisch ist, ist ein Brückenpanzer.
Was heißt unpraktisch?
Es ist riesengroß. Du kannst es schon mal nicht leicht irgendwo hinnehmen. Du kannst es schlecht in einem Raum anwenden, weil es riesengroß ist und dann irgendwie Kratzer in die Decke haust oder sonst was. Man sieht sofort, dass jemand mit einer Waffe getötet wurde. Du kannst es danach nicht irgendwie leicht verstecken oder in Gulli werfen oder sonst irgendwie was. Ich sehe mehr oder weniger keinen Vorteil.
Wie wär's mit Gift?
Ja.
Das finde ich so, weiß ich nicht.
Da musst du dich aber auskennen.
So hinterlistig.
Ne? Was denn an Gift funktioniert?
Gift finde ich hinterlistig.
Abgelaufene Milch.
So.
Ich glaube, Morde mit abgelaufener Milch gibt's nicht so viele.
Exakt.
Du meinst, das fällt dann keinem auf?
Die Leute werden denken, ja, der hat halt alte Milch getrunken.
Das ist ja meistens auch nicht tödlich.
Ich glaube, es kommt drauf an, wie alt. Nee, Quatsch, kann nicht. Bei Milch ist es falsch, weil Milch wird irgendwann zu Käse. Ist das nicht abgefahren? Also wenn du ein Produkt ewig lange stehen lässt, wird es ein anderes Produkt.
Da haben wir schon mal drüber geredet, aber es ist ja nicht ganz so. Milch wird ja nicht schlecht und ist danach Käse. Das ist dann abgelaufene Milch. Und die ist dann sauer oder ranzig oder was weiß ich.
Dann ist sie Quark. Und
irgendwann auch schimmelig.
Musst du die nicht auch ständig rühren, damit es Käse wird? Also du musst ja schon, du kannst es nicht einfach hinstellen im Kühlschrank und 2 Monate warten.
Ja, aber trotzdem hat sie das Potenzial, aus ihrer eigenen Verwesung neu zu entstehen. Das finde ich schon beeindruckend. Wenn du
das stimmt.
Hat sie das? Also du hast ja nicht einfach Milch, die in deinem Kühlschrank abläuft und wenn du nur wartest, ist plötzlich Käse,
der genießbar ist. Musst du da nicht noch was reinschütten in die Milch?
Ihr geht mir schon wieder so auf den Sack, beide.
Ja, aber du behauptest ja etwas, was in der Grundidee interessant wäre, wenn es stimmen würde, aber halt einfach nicht stimmt.
Dass du behauptest, dass es nicht stimmt?
Ja, so ist es.
Eine Rolltreppe kann niemals kaputt gehen, sie kann immer nur eine Treppe werden.
Treppe werden, ja. Ist das nicht ein toller Mensch, der gute Mitch Hedberg.
Ja. Ist das nicht gut Beobachtung, Jochen?
Du merkst, aus welchem Film arbeitet. Ist das denn schon wieder?
Gibt es noch mehr solche Sachen?
Die Dinge, die so funktionieren wie die Rolltreppe.
Dass der ursprüngliche Nutzen zerfällt, aber ein anderer entsteht. Also.
Was ist mit Kacke?
Was?
Da wird Dünger draus. Ja, hallo?
Was ist mit Kacke?
Das ist ein guter Name für einen Podcast. Was ist mit Kacke? Herzlich willkommen, erste Folge.
Ja, eine Kläranlage, wird da nicht Dünger draus gemacht, aus dem, was da übrig
ist? Aus Menschenkacke?
Ja. Kannst du doch machen.
Da habe ich auch mal eine Frage.
Es gibt ja auch Toiletten.
Wenn man aufs Klo geht. Und die Kacke runterspült. Dann geht die ja durch Rohre auf eine Reise, die Kackwurst.
Ja.
Wo endet diese Reise?
In der Kläranlage. Also
wie läuft diese Reise ab? Was erlebt diese Kackwurst alles? Das ist so in 80 Tagen.
Also erstmal trifft die trifft Kollegen, die trifft Kollegen aus der ganzen Stadt. Das ist eine Riesenversammlung, das ist eine Riesenparty irgendwann. Die wird nicht mehr alleine bleiben auf ihrer langen Reise. Es kommen immer mehr Freunde dazu.
Aber
es kommen Tiere, die applaudieren.
Wo ist das
Und das Ende
der Reise?
Ist in einem riesengroßen Feierbecken, wo alle sich treffen, eine riesengroße Party machen. Und dann liegst du da erstmal rum.
In einem riesengroßen See.
Und dann kommen die Bakterien
aus Scheiße.
Und zersetzen dich. Das Moment. Nennt man Kläranlage. Und dann wird aus dieser blöden Wurst zersetzen die Bakterien und machen da irgendwas anderes draus.
Also, das wäre die schlechteste Folge Checker Tobi, die es gibt, oder Sendung Maus.
Wieso?
Mit der Maus. Ja, dann kommen da Bakterien und die machen da was anderes draus. Tschüss, eure Maus. Bis zum nächsten Mal. Also kannst du das mal jetzt entweder sagen, du weißt es nicht?
Ich weiß es nicht, aber...
Ja, okay, dann tu doch nicht so, als ob du es wüsstest.
Aber ich weiß, dass sie irgendwo in der Kläranlage...
Ja, ich weiß auch, dass sie irgendwo landen. Ja,
aber das hörte sich gerade nicht so an, dass du das wüsstest.
Ja, aber wo sollen sie denn sonst
landen? Weil du ja gefragt hast, was passiert mit denen.
Im Scheißhimmel?
Moment mal, du fragst, was passiert mit denen, dann sage ich dir, die landen in der Kläranlage. Sagst du mir, ich weiß, dass sie in der Kläranlage landen.
Ich will wissen,
aber Moment, die einzige Lücke, Etienne, ist doch der chemische Prozess, mit dem das wieder aufbereitet wird,
oder nicht? Das ist die Frage, das wäre... Also Moment, die machen dann aus dieser Kackbrühe, wo aus der ganzen Stadt die Kacke sich sammelt,
Wasser.
Machen die Wasser.
Am Ende landet es wieder im Wasserhahn.
Und was ist mit den Feststoffen, die übrig bleiben?
Das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ich, wenn ich mir die Zähne putze, mehr oder weniger Hamburger Kackwasser.
Ja, was meinst du denn?
Ja, das frage ich ja gerade.
Recyceltes Kackwasser, Mann, da ist aber auch Pipiwasser dabei. Gereinigtes
Wasser.
Wer gibt mir denn die Garantie, dass da wirklich alles rausgefiltert ist?
Niemand.
Doch.
Jesus Christ.
Da ist ja nicht nur Kacke drin, da ist jede Körperflüssigkeit.
Die Wasserwerke geben dir die Garantie. Da ist Ejakulat
drin.
Oh mein Gott. Die Wasserwerke machen aus dem Scheißwasser Trinkwasser.
Wenn du jetzt an Homöopathie glaubst, dann ist da jetzt eigentlich, dann trinkst du da stark verstärktes Ejakulat. Oh mein Gott. Zu großen Teilen.
Oh mein Gott. Aber jetzt stell mir vor, du bist in einem Restaurant.
Ja.
Und da sagt dir einer, ja, wir haben so eine Maschine, also die Kackwurst von all unseren Gästen wandert in die Maschine, da wird die gereinigt und damit machen wir euch den Kaffee. Mhm. Willst du diesen Kaffee bestellen?
Ich glaube, der so Home-Klärwerk ist jetzt nicht unbedingt das, was ansprechend
klingt. Nein, aber es geht um das blinde Vertrauen, dass du in so ein Klärwerk setzt, was du noch nie gesehen hast, aber was so fundamental ist, dieses Vertrauen, dass du bereit bist, Ejakulat und Kack und Pisse von einer ganzen Stadt zu konsumieren.
So viel Vertrauen habe ich, ja.
So viel Vertrauen hast du ins Klärwerk.
Ja.
Ja.
Aber doch okay. Auch. Du trinkst es doch auch.
Ich wusste es bis eben noch nicht.
Du wirst nie wieder aus dem Wasser trinken.
Ich trinke kein Leitungswasser. Ich kaufe mir immer... echtes Wasser. Ich hasse Leitungswasser. Aber ich putze mir zum Beispiel die Zähne mit Leitungswasser. Also im Prinzip.
Du trinkst ja Kaffee oder machst du das mit deinem Evian-Wasser?
Nee, das stimmt. Ja, ich bin auch betroffen auf jeden Fall.
Aber angeblich ist unser Trinkwasser viel geiler als das Wasser aus dem Plastikflaschen.
Ja, wer sagt dir das? Das Klärwerk.
Und du meinst, das ist hier so, statt Big Pharma ist das die Big Klärwerk-Verschwörung?
Ich sage nur, wir wissen zu wenig. Und es gibt einen Grund, warum wir so wenig wissen. Und wenn, gibt es eine Interessensgruppe, die kein Interesse daran hat, dass wir die Wahrheit erfahren.
Mhm.
Das würde die Gesellschaft verändern. Überleg mal, wenn rauskäme, die klären einfach nur 90% der Scheiße und des Ejakulats. Mhm. Und nicht 100%. Oder von mir aus lass es 98% sein. Das würde die Gesellschaft verändern. Für immer. Mhm.
Ich habe überlegt, ob ich das als Rätselfrage nehmen soll, habe das jetzt aber nicht genommen, aber es passt zum Thema. In den USA Richtlinien dafür, welche Art von Verunreinigungen in welchen Lebensmitteln drin sein dürfen. Weil man halt sagt, du kannst, wenn du jetzt keine Ahnung was, so einen 50-Kilo-Sack mit Korn hast und daraus irgendwie Mehl machst, dann kommt es immer mal vor, dass irgendein Insekt dazwischen ist oder so. Und deswegen gibt es dann halt Richtlinien, wie viel wo drin sein darf. Unter anderem, wie viele Mäusehaare in deiner Erdnussbutter sein dürfen, wie viele Maden im Tomatensaft und so. Und das ist geregelt. Das ist auch sehr lustig, wenn du danach liest, dass in 100 Gramm Erdnussbutter nicht mehr als 30 Insektenstücke sein dürfen. Das würde dich, glaube ich, dann auch wahnsinnig machen, diese Vorstellung. Und es ist nicht so, als ob das hier anders wäre. Nur vermutlich sind die Richtlinien grundsätzlich nicht dieselben, aber das gleiche Problem. Auch du hast in deiner Erdnussbutter Insekten drin. Oder in deinen Kirschen in der Schwarzwälder Kirschtorte ist halt gelegentlich ein Madenstückchen.
Boah, Georg, wenn du willst, dass ich nie wieder was zu mir nehme, dann red weiter.
Würdet ihr Insekten essen?
Nein.
Kommt drauf an. Also ich würde jetzt nicht unbedingt irgendwelche Maden mitessen, die in Kirschen drin sind, aber also,
aber ich meine, so in anderen Ländern wird das ja gegessen, ne? So
zum Teil, ja.
Schaben oder... Da isst man das. Soll ja sehr proteinhaltig sein. Und die finden es ja auch lecker. Aber also warum können wir es nicht?
Schrecken so. Zum Beispiel.
Ja. Ich denke immer so, ja. Es gibt, glaube ich, sogar hier im Norden eine Firma, die Insekten züchtet und die verkauft an Restaurants. Ich weiß noch nicht mehr. Ja. Und die, ich habe es mal im Fernsehbeitrag gesehen und da, das soll so ähnlich schmecken wie Garnelen. Ich weiß noch nicht mehr, welche Tiere es sind. Die
Heuschrecken, glaube ich, gibt es auf jeden Fall.
Die konnten aber fliegen, auf alle Fälle. Die haben auch einen Chitinpanzer und die knackt man dann auch so und dann isst man die. Und ja, die züchten.
Es gibt aber durchaus Leute, die sagen, das könnte unter Umständen Ernährungsprobleme der Welt lösen. Mhm. Also, dass man Insekten isst.
Also vielleicht sollten wir uns schon mal dran gewöhnen, dass wir vielleicht jetzt schon mal uns sensibilisieren dafür, dass wir auch mal einen Falter essen.
Ja, du isst ja nicht einfach irgendwelche random Insekten, die an deinem Fenster kleben. Ja, aber warum? Also du lutscht ja nicht einfach den Fliegenfinger ab, sondern es sind ja bestimmte Insekten, die dann auch dafür gezüchtet werden, wo dafür gesorgt wird, dass die halt nicht voll mit irgendwelchen Krankheitserregern sind, die dann entsprechend auch zubereitet werden, wo man idealerweise welche hat, die tatsächlich auch schmecken. Und nicht nur einfach irgendwie, keine Ahnung, was eine Schmeißfliege ist.
Aber das ist, die Vorstellung finde ich ja eigentlich total sinnvoll, weil wir essen ja auch Muscheln oder Krabben oder Krebse.
Ne? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Ich mag zum Beispiel auch Shrimps oder sowas. Warum kann ich so einen Meereskrabbler essen, ne? Ohne Probleme, aber bei einer Kakerlake oder was auch immer überkommt mich die absolute Kotze. Ist doch strange irgendwie.
Ist ja, ist ja rein subjektiv. Also
ja, das eigentlich, ist ja, eigentlich ist es ja nicht so weit voneinander entfernt.
Guck dir doch an, was normale Nutztiere in unserer Ernährung betrifft, sowas wie Schweine oder Rinder oder sonst irgendwie was. Es gibt welche, die finden es absolut widerlich, Zunge zu essen. Und andere sagen, wo ist denn der Unterschied, ob ich jetzt Zunge esse oder einen anderen Muskel? Oder Herz oder irgendwelche anderen Innereien,
Nierchen, ja, Leber. Manche würden sagen, Schwein und Kuh ist okay, Pferd nicht.
Zum Beispiel, ja. Also das ist ja relativ willkürlich. Was
meint ihr, es wurden schon alle Fleischsorten von Tieren mal getestet?
Ziemlich viele auf jeden Fall.
Weil vielleicht ist ja irgendwo, ich meine, wir sind jetzt so gewöhnt, es gibt hier das Rind und das hat hier Filet und hat, weiß ich nicht, vom Rumpf oder was auch immer. Aber wer sagt uns denn, dass so Panda-Fleisch nicht mega geil ist? Oder Koala-Bären?
War das nicht so, dass Charles Darwin mehr oder weniger jedes Tier gegessen hat? Was er irgendwo mal entdeckt hat?
Delfine.
Ich glaube,
Delfinflosse könnte doch irgendwas besondere Heilmittel haben oder sowas.
Sind doch auch als Beifang bei Thunfisch immer dabei gewesen zumindest. Ich weiß nicht, ob
Delfin?
Das heutzutage auch noch so ist.
Delfin,
ja, das war doch immer dieses riesen Aufregeding, dass die Delfine verenden, weil sie in den Thunfischnetzen mitgefangen wurden oder werden. Ich weiß es nicht.
Welches wäre das krasseste Tier, was man anbieten könnte?
Pottwal. Oder Bär?
Bär?
Braunbär?
Wieso das denn?
Ja.
Was ist denn der Maßstab für krass?
Ja, das musst du sagen. Was würdest du sagen, wenn dir einer sagt, hier, das ist echte Kobra? Keine Ahnung. Was wäre das, wo du sagen würdest, alter Schwede?
Was am ekligsten wäre?
Nashorn.
Würde ich nicht essen.
Nilpferdfleisch.
Würde ich auch nicht essen, glaube ich.
Einfach generell nicht? Oder weil du sagst, es ist unwahrscheinlich, dass das zustande gekommen ist, ohne dass eine bedrohte Tierart irgendwie...
Nee, das klammern wir jetzt mal, die moralischen Aspekte...
Okay, einfach nur so der Ekel oder Coolness oder was weiß ich Faktor.
Ja, einfach auch der exotische Faktor oder wie schwer es vielleicht zu bekommen ist oder so was ganz... Es stellt sich einfach raus, Giraffenhals ist das Krasseste, was man essen kann oder so. Weißt du, was ich meine? Gibt es bestimmt irgendwas...
Ja, dann Löwe vielleicht.
Raubtiere aber allgemein, ne?
Ne, so ein Löwe essen, das hat irgendwie sowas. Ich esse jetzt ein Stück Löwe.
Löwenschenkel, ja, da ist wahrscheinlich, weil da krasse Muskelfasern sind oder so.
Aber ich glaube, es gibt nicht so viele Fleischfresser, die wir zu uns nehmen, oder? In unserer Ernährung allgemein.
Guter Punkt, ja.
Es gibt bestimmt welche, aber ein Großteil sind halt nicht Fleischfresser. Keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, ob das Fleisch von einem Bären grundsätzlich deutlich schlechter schmecken würde als, was weiß ich, Rind oder so.
Ich meine, irgendwann muss die Menschheit ja mal gesagt haben, so, Das sind die Tiere, die nehmen wir.
Ja.
Und die anderen nicht. Ja, ist irgendwie sehr willkürlich.
Ja, vielleicht erstmal die Tiere, die sich nicht wehren können.
Da gibt's die leicht zu kriegen sind.
Ja, aber da gibt es ja noch viel, viel mehr als Schweine und Kühe, oder? Okay, die sind schon beide sehr schlecht im Wehren.
Also dann bei Schweinen und Kühen musst du ja bedenken, dass wir die selber züchten und halten, um sie zu verzehren. Also da, du,
aber ja, erst nachdem wir festgestellt haben, dass wir sie essen wollen.
Ja, okay, ja.
Also die Frage ist ja, wenn wir jetzt festgestellt hätten, Kängurufleisch ist der geile Shit, ob wir nicht Kängurus züchten würden.
Gibt's glaube ich auch, ne? Also Kängurufleisch, glaube ich, das ist auch durchaus also eines von den Dingen, die noch tendenziell gegessen werden und nicht so mega exotisch sind.
Ich finde das halt
interessant. War das nicht sogar mal ein Skandal, dass irgendwo das Kängurufleisch importiert wurde oder so? Ich meine, mich da an irgendwas erinnern zu können.
Ich finde das halt so interessant, gerade so im Bereich Kochen, wie man auf, deshalb auch vorhin bei der Milch, wie man auf gewisse Sachen einfach kommt. Also das ist ja wie so eine Wissenschaft für sich, dass man einfach feststellt, dass in gewissen Aggregatzuständen gewisse Materialien, wenn man oder gewisse Zutaten, wenn du die miteinander mixt und erhitzt und daraus dann was anderes machst.
Die Kombination alleine, ne? Wenn ja, du so
wie Alchemie.
Brote oder Kuchen oder so nimmst, wo man sich erstmal überlegt, wir haben da diese Pflanze, zu einem bestimmten Zeitpunkt ist die reif, dann nehmen wir nur diesen Teil, nur diese Körner, müssen allen Rest irgendwo wegfriemeln. Die sind ja klein, die Körner, musst du erstmal darauf kommen, die zu extrahieren, dann werden die gemahlen, dann hast du ein Mehl, das musst du mit Wasser und mit irgendeinem Treibmittel versetzen, machst einen Teig daraus, den musst du dann zum Teil, je nachdem, was es für einer ist, Hefe gehen lassen und dann backst du ihn für eine Zeit und dann kommt ein lecker Brot raus. Das ist ja, das passiert ja nicht, also so ein Ei fällt aus dem Huhn raus, dass man das mal probiert, okay, das verstehe ich.
Aber wenn du es so isst, aus dem Huhn, schmeckt es ja auch nicht. Das Ei fällt aus dem Huhn raus und dann musst du ja kommen, das lege ich jetzt erstmal hier ins heiße Wasser für 10 Minuten.
Aber es gibt durchaus schon Leute, die auch rohe Eier essen.
Ja, okay.
Oder man verarbeitet die, ne? In Mayonnaise zum Beispiel, die kannst du ja auch, die machst du ja auch mit einem rohen Ei.
Aber fang doch bei Kaffee an. Irgendjemand muss ja auf die Idee gekommen sein, oh, das ist eine coole Bohne, die röste ich gewisse Zeit und die muss ja auch dann richtig geröstet. Dann mache ich die klein, gieß heißes Wasser drüber und dann haben wir lecker Kaffee.
Mhm. Und das wird ein absoluter Verkaufsschlager weltweit.
Ja. Mhm. Und wie viel unentdeckte Dinge
gibt es noch?
Gibt es noch, die, wo das wir uns, wo wir eigentlich profitieren können, wo wir einfach nur zugreifen können und daraus
Löwenmähnentee.
Sehr gut. Löwenmähnen.
Ich glaube, der würde sehr teuer werden, der Löwenmähnentee.
Sehr teurer Tee. Das ist so wie Kaviar.
Aber ist es nicht bei vielen Dingen so, dass ein Großteil des Reizes auch ist, dass es so teuer und selten ist, dass man sich im Zweifelsfall einfach einredet, dass das jetzt unglaublich lecker sein muss?
Habt ihr schon mal Kaviar gegessen?
Nee.
Ja, also ich weiß nicht, ob das echter Kaviar war, aber ja, also.
Ich hatte mal so Sushi, wo so ein bisschen Kaviar draufgesprenkelt war.
Ist das Kaviar oder ist das richtiger Kaviar dann auf Sushi?
Ja? Also, keine Ahnung.
Diese pinken kleinen Kügelchen, ne?
Grüne, glaube ich, grüne Kügelchen. Ich kenne jetzt in Orange, also vermutlich gibt es da irgendwie andere unterschiedliche Farben.
Aber ich glaube, es gibt ja so richtig ultra teuren Kaviar, der dann so in einer Dose kommt, die man auch so löffeln kann und so, aber das habe ich auch noch nicht gegessen. Das ist wahrscheinlich saulecker, aber crazy teuer und weiß ich nicht, moralisch.
Was ich hatte, hat mich jetzt nicht so geflasht, das war halt so ein bisschen salziger Glibber. So. Mhm.
Was man super essen kann hier, im Watt gibt es Queller. Das ist so eine Alge, die wächst auf den Salz. Mega. Das ist da kann man Quellersalat machen. Das ist super lecker.
Queller klingt wie ein Pokémon. Ja. Apropos Pokémon, wir müssen jetzt mal zum Rätsel kommen, weil der Papa muss gleich zum Tennis.
Letztes Mal schon angekündigt. Der Sepp, unser Ex-Kollege, hat eine Frage eingeschickt und zwar folgende. Jaroslav Kudrinski verursachte den Tod von 75 Menschen, als er seinem Sohn was erlaubte.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jaroslav Kudrinski. Mhm. Killte 75 Leute, weil er seinem Sohn etwas erlaubte.
Ja.
Hat der Sohn, also Moment, hat der Sohn hat etwas gemacht, das zu dem Tod von 75 Leuten geführt hat.
Ja.
Und er ist quasi kausal schuld, weil er es erlaubt hat.
Ja.
Das, was der Sohn gemacht hat, beinhaltet das eine Waffe?
Nee.
Hat der Sohn
vorne Gurken für den Fall, dass
der Sohn hat das aber aus Versehen gemacht.
Ja.
Es war also praktisch ein Unfall.
Ja.
Ein Unfall mit einer chemischen Substanz?
Nee.
Waren diese 75 Leute sofort tot?
Ja. Ja, also keine Folgeschäden oder so, ne? Ins in die Kläranlage gepinkelt. Obwohl, nee, im Moment, das wäre egal.
Das wissen wir nicht.
Stimmt.
Okay, diese 25 Leute waren die
70.
75 Leute waren die körperlich, also waren die verstümmelt oder kaputt oder zerhackt oder also waren die unversehrt oder waren
die äußerlich? Welchem Zeitpunkt? Nach ihrem Tod?
Nach ihrem Tod.
Die waren nicht unversehrt, nein.
Die waren nicht unversehrt.
Ja.
Also waren sie unversehrt.
Na, du hast ja jetzt auch zwei Fragen gestellt, ne? Waren die verstümmelt oder waren die unversehrt?
Also? Wenn sie nicht unversehrt sind, dann waren sie nicht unversehrt.
Versehrt.
Also dann war, okay, dann gab es auf jeden Fall Schäden zu beobachten.
Ja. Ja. Ist Eddie jetzt weiter dran?
Nee.
Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wie er die Frage gestellt hat zuletzt.
Mach du ruhig auf.
Hat es etwas mit einem Flugzeugabsturz zu tun?
Ja.
Aha. Ein Kind hat dafür gesorgt, dass ein Flugzeug abstürzt.
Mhm.
Jetzt ist die Frage, wie?
Ja.
Kinder.
Aber Alter, wie kommst du darauf?
Na, wenn sie alle verstümmelt sind und es sind 75 auf einen Schlag.
Dann war es ein Flugzeugabsturz.
Habe ich mir so gedacht. Und meine Idee war, der hat mit dem Laserpointer ein Flugzeug runtergeholt. Ich weiß, wenn ich das jetzt sage, ist es bestimmt falsch.
Jochen,
ich sage es trotzdem.
Doch einfach.
Er hat mit dem Laserpointer.
Mach doch mal die Augen zu, wenn du Augen auf, wenn du was sagst, dann hättest du gesehen, dass der Punkt schon fast bei dir. Wirklich, du bist jetzt selber schuld. Wenn
wie hat Georg reagiert?
Sage ich nicht.
Okay. War es ein, hat er mit einem Laserpointer einen Flugzeugabsturz herbeigeführt? Toll!
Es sah aber so aus, als ob er dir recht gibt.
Das stimmt. Nachdem du das beim letzten Mal angemerkt hast, dachte ich mir, arbeite ich mit Fake-Poker-Face.
Scheiße.
Okay, war das...
War gut, dass du weggeguckt hast, Jochen.
War der Sohn, war der Junge mit an Bord?
Ja.
Ist der Sohn auch dabei gestorben?
Ja.
Okay. War der im Cockpit?
Ja.
Okay, das heißt, der durfte da im Cockpit irgendwas bedienen.
Mhm.
Und das hat letztendlich dazu geführt, dass das Flugzeug abstürzt.
Mhm. Ganz schön schnell sind wir heute, ne?
Was der im Cockpit bedienen durfte, oder was?
Ja, was hat er da gemacht? So.
Hat er das Steuer übernommen?
Lass ich gelten. Ja, ist das Ding geflogen.
Ja.
Der Flug startete von Moskau in Richtung Hongkong. Mit an Bord des Fluges waren neben dem Kapitän auch dessen Kinder. Über Sibirien erlaubte Kudrinski zunächst seiner Tochter, anschließend seinem Sohn bei eingeschaltetem Autopiloten im Pilotensitz Platz zu nehmen. Er programmierte dabei eine leichte Kurve ein, um den Kindern das Gefühl zu geben, die Maschine tatsächlich zu steuern. Also eigentlich sollte der Autopilot das Ding steuern. Was er allerdings nicht wusste, ist, dass der Autopilot sich ohne entsprechende Warnung teilweise deaktivieren konnte, wenn der Pilot Steuerbewegungen machte, die über mehr als 30 Sekunden in Konflikt mit denen des Autopiloten standen. Exakt das passierte, weil Elder, der Sohn, das Steuerhorn in gerader Position festhielt. Die Maschine beschrieb nun eine schnelle Rollbewegung und eine Rechtskurve. Dabei erreichte sie innerhalb von weniger als 20 Sekunden eine Neigung, in der das Flugzeug nicht mehr sich in der Luft halten konnte. Schlimmer allerdings war, dass die starken G-Kräfte es den Piloten unmöglich machten, die Kontrolle über das Flugzeug zurückzuerhalten. Was folgte, waren eine Reihe von Steuermanövern von sowohl Co-Pilot als auch Autopilot mit mehrfachen Strömungsabrissen und Sturzflügen. Doch trotz allen Bemühungen konnte der Absturz nicht mehr verhindert werden. Es gab keinen Überlebenden.
Deshalb gehe ich nicht, deshalb fliege ich so ungern, wegen solchen Scheißgeschichten. Oh Gott, ist das... Also herzlichen Glückwunsch zum Punkt erstmal. Ist das eine schlimme Geschichte, ey.
Deshalb fliegst du so ungern.
Ja, ich habe schon wieder eine Geschichte.
Jochen, ich habe gute Nachrichten. Was 1994 in Sibirien passiert ist, lässt sich nicht übertragen auf das, was heute in Flugzeugen passiert. Es war allerdings eine relativ moderne Maschine. Airbus A310 war das. Es war nicht irgendwie so eine alte, keine Ahnung was. Ich kenne jetzt gerade keinen russischen Flugzeughersteller.
Warum habe ich Laserpointer gesagt und nicht gesagt, das Kind saß im Cockpit und hat einfach versucht zu steuern?
Alles naheliegend ist irgendwie, was erlaubt dann der Vater, ne?
Meine nächste Frage wäre tatsächlich gewesen, ob er auch im Flugzeug war. Das war eine sehr gute Frage von Eddie.
Ihr seid schnell drauf gekommen, ihr habt gute Fragen gestellt.
Ja, danke an Sepp für diese Frage.
Sepp. Und ja. Apropos Fragen, wenn ihr auch Fragen stellen wollt, muss nicht unbedingt ein Rätsel sein, aber wenn ihr Fragen habt, die, ihr wisst ja, wir sind einer der intelligentesten Podcasts der Welt.
Wenn ihr wissen wollt, wie Dinge funktionieren.
Wir wissen auch tatsächlich zu allen Themen was zu sagen. Also es ist ganz egal, was ihr wissen wollt. Dann könnt ihr uns das natürlich bei unserer Patreon-Seite stellen. patreon.com/podcast ohne Namen. Kommt zur coolen Community. Kommt auf die coole Seite der Geschichte. Ihr könnt sagen, ey, die Jungs, ne, die supporte ich. Das sind mir 2 Euro im Monat wert. Diesen Inhalt, den mag ich. Den will ich, dass der weiter existiert. Und dann habt ihr natürlich auch Vorteile. Ihr kriegt die Folgen ohne Werbung. Ihr kriegt die Folgen früher. Ihr könnt, wie gesagt, Fragen stellen. Und ihr wisst einfach, dass ihr auch was Gutes tut.
Uns.
Jochen. Uns. Ja. Also vor allen Dingen. Ja.
Ja.
Uns. Wie sieht's aus?
Steak oder Schnitzel, fragt Jens. Finde ich eine schöne Frage.
Oh, das möchte ich.
Es ist, man muss sagen, wenn beides ist schon geil. So ein Schnitzel paniert mit Kartoffelsalat oder Bratkartoffeln. Ein geiles Steak. Ja, mit Pommes. Auch sehr geil. Ich wüsste jetzt nicht.
Ich finde das sehr schwer.
Ich würde Steak, glaube ich, wenn ich mich entscheide, ich nehme Steak.
Es nimmt auch Steak. Ich habe es einfach selten. Es ist halt auch ein gutes Steak. Kostet halt auch richtig ordentlich was, ja, verglichen jetzt mit dem Schnitzel, ne?
Also
wenn du mich einladen würdest, würde ich eher das Steak nehmen.
Wenn es ein richtig gutes Steak ist, auch perfekt gebraten.
Eins von mir.
Dann würde ich auch das Steak nehmen. Aber erfahrungsgemäß habe ich mehr geile Schnitzel als geile Steaks gegessen, glaube ich.
Weil die Steaks wahrscheinlich immer zu dünn waren. Das ist nämlich das Geheimnis beim Steak. Die müssen immer so 4 Zentimeter hoch sein.
Ja, es ist nicht so leicht, ein gutes Steak zu machen und auch gut zu würzen. Und es ist halt auch ein richtig gutes Steak, ist auch richtig teuer. Also, aber ich mag beides sehr gerne tatsächlich.
Ich muss aber sagen, ich habe selten, glaube ich, schlechtes Steak gegessen. Bei Schnitzel habe ich sehr, sehr viele so geht so Erfahrungen gemacht. Ich habe zuletzt bei so einem Bestelldienst Schnitzel bestellt und das schien so irgendwie so gepresstes Formfleisch zu sein, das irgendwie so ein bisschen säuerlich war. Und das war richtig widerlich. Das war echt widerlich. Und ich weiß nicht, wenn man so Schnitzel bestellt, vermutlich sind die meistens irgendwelche vorgefertigten, vorpanierten, die tiefgefroren sind und dann irgendwie erst aufgetaut werden.
Nee, das
war sehr viel Durchwachsenes dabei.
Ja, so Schnitzel liefern, das ist wie der Crepe, der erst dann gemacht wird, beziehungsweise der schon vorgefertigt wird. Ich glaube, die müssen frisch sein. Gerade ein Schnitzel.
Ja, das weißt du ja nicht. Es ist ja nicht so, als ob man bestellt und sagt, oh, ich hätte gerne hier das alte Tiefkühlschnitzel.
Ja gut, aber es fährt jetzt 15 Minuten durch die Gegend, ne?
So ein Schnitzel. Ja gut, aber ich glaube, viel schlimmer ist, wenn ein Schnitzel einfach nur so in die Fritteuse gehalten wird.
Ja. Das ist fünf Tage nicht gewechselt wurde. Und es schmeckt nach Backfisch. Marcel, die neue Folge ist noch nicht online, also frage ich, Georg, hast du dein Auto wieder und würdest du den Wagen nochmal an Jochen verleihen? Sorry Jochen, deine Autopflege war oft ein Thema hier. Hä?
Das werde ich entscheiden, wenn ich ihn wieder habe, noch habe ich ihn nicht wieder. Werden wir sehen. Jochen schweigt, mir schwant Schlimmes.
Nein, ich habe schon einen Termin bei der Autopflege gemacht. Innen, so, außen. Hier.
Vorbildlich von Stefan. Hi, hab mich endlich dazu durchgerungen, Mitglied zu werden. Auch wenn die Hürde bei 3 Euro ja nicht so groß ist. Naja, besser spät als nie. Höre Porn schon von Anfang an. Euer Podcast ist sehr unterhaltsam. Ich freue mich tatsächlich jeden Freitag auf die neue Folge. Mit, jetzt kriegst du sie ja früher, lieber Stefan. Gefühlt werdet ihr jede Woche besser oder ihr trefft meinen Geschmack zunehmend mehr. Deswegen jetzt endlich mein Abo. Danke an euch. So, nun endlich Fragen. Gab es einen finalen Abschluss zu Eddies Vespa-Diebstahl-Story? Wie sieht's mit der neuen Outdoor-Folge aus und was ist der aktuelle Stand eures Sportsponsorings? Also, die Vespa-Story ist eigentlich abgeschlossen. Die ist damit geendet. Wie gesagt, sie wurde geklaut. Dann wurde sie irgendwo wiedergefunden von der Polizei, aber mit Vollschaden und auf einen Polizeiparkplatz abgeschleppt, wo ich sie dann hab abholen können. Und ich habe sie dann an einen Schrottsammler, Vespa-Restaurierer, whatever, verschenkt, der sie dann auch von diesem Platz direkt mitgenommen hat. Und jetzt fährt sie wahrscheinlich wieder top irgendwo hin. Aber ich habe sie nicht mehr. Das ist das Ende dieser
Geschichte. Möchtest du eine günstige Vespa kaufen?
Hast du eine?
Naja, meine.
Aber deine ist doch auch Schrott.
Naja, aber günstig. 1200 Euro.
Ja. Wow. Ich habe schon mal günstig von dir was Fahrbares gekauft. Es hat sich nicht gelohnt. Dann war die zweite Frage, wie sieht es mit einer neuen Outdoor-Folge aus? Ja, ist natürlich schwierig, dadurch, dass wir jetzt in 3 verschiedenen Städten wohnen. Nicht mehr so leicht wie damals
in Hamburg.
Wenn es sich mal wieder ergibt, dass wir zu dritt irgendwo an einem Ort sind, dann vielleicht möglich, aber ist jetzt erstmal nicht geplant.
Ja.
Und dann haben wir noch, und was ist der aktuelle Stand eures Sportsponsorings? Du meinst jetzt
den Fußball.
Unser Fußballsponsoring.
Genau, Lobberich.
Ist erstmal geendet.
Ja, ist auch erstmal nicht mehr vorbei. Da hat sich auch viel im Verein verändert und da ist jetzt die Zusammenarbeit so ein bisschen auf Eis. Also gar keine bösen, nichts Böses, aber einfach so ein bisschen ausgelaufen.
Also ich bin persönlich auf jeden Fall immer noch sehr daran interessiert, wenn wir jemanden finden würden, einen Verein finden würden, der in der Lage ist, seine Spiele zu übertragen, grundsätzlich. Und da zumindest eine Person für hat. Die Technik dafür ist ein anderes Thema. Da können wir vermutlich helfen oder 2-3 Anrufe tätigen und so. Aber das Ding ist halt, dass man eine Person braucht, die diese Art von Technik dann betreut. Und das kann schlecht einer von uns sein, vor allen Dingen, wenn es ein Verein ist, der jetzt nicht unmittelbar bei uns in der Nähe liegt. Das müsste halt schon jemand vom Verein sein. Und der findet sich nicht so leicht. Also
ja. Und logischerweise, ne? Hat uns ja die Idee geklaut mit Welcome to Wrexham.
Ja, genau, das Ganze in eine Spur kleiner. Ja, also ich finde es immer noch spannend. Ich glaube auch, dass das total interessant sein könnte für allgemein für kleine Fußballvereine innerhalb, nicht nur von Deutschland, eigentlich überall, dass die Leute ja doch so ein bisschen Verbundenheit zu ihrer Stadt oder ihrem Dorf haben, auch wenn sie vielleicht nicht unbedingt zu jedem Spiel hingehen. Aber wenn sie wüssten, dass solche Spiele auf einem Streamingdienst übertragen werden und man da zuschauen kann und es vielleicht sogar noch jede Woche einen kleinen Podcast gibt, der einen auf dem Laufenden hält, glaube ich, wären schon einige bereit zu sagen, ach komm, 3-4 Euro tue ich dann zum Verein dazu und helfe da irgendwie so ein bisschen mit. Also ich glaube schon, dass das etwas ist, was durchaus Zukunft hat.
Ich habe eine Frage von Fabio. Was ist nerviger? Ein versiffter, klebriger, stinkender, moderner Pfandautomat, der die Flaschen im Vorbeifahren scannt, oder ein perfekt sauberer, uralt Pfandautomat, der jede Flasche einzeln 5-mal dreht, um sie zu scannen und somit ewig braucht? Also, ich war letztens an so einem Pfandautomaten, der hat genau das gemacht. Die Flasche 10-mal rumgedreht, sie nicht erkannt, dann nochmal rein. Das ist das absolut beschissenste, was es gibt an Pfandautomaten. Diese alten Dinger, die total. Es gab bei uns in Hamburg einen, ich meine.
Gebinde nicht erkannt.
So, dann packst du da oben die Flaschen rein und das ist so, der saugt die dir aus der Hand praktisch. So ein Pfandautomaten.
Das haben wir noch nie gesehen.
Ja, sowas gibt es. Aber was ich überhaupt nicht wusste, dass es gibt, und das ist mich sehr erstaunt, dass es scheinbar einen Pfandautomaten gibt, der alle, die du im Wagen hast, scannen kann, wo du nur vorbeifährst? Ist das ein Witz? Sowas gibt's? Habt ihr das schon mal gesehen?
Ich habe sowas nicht gesehen.
Nee. Habe ich noch nie gesehen?
Ich kenne nur die mit alle Flaschen einzeln einführen und deswegen weiß ich gerade gar nicht, was ich das. Ich kenne nur das eine.
Ja,
Wie funktioniert denn das anders?
Ich brauche Fotos von diesem komischen
Fall. Aber es gibt ja auch so eine App, die Lego-Steine scannen kann und dann dir vorschlagen kann, was du damit bauen kannst. Vielleicht ist das so ähnlich. Der scannt und dann sieht er alle Flaschen, egal wo sie liegen, und rechnet.
Wirft man da dann irgendwie so seine Tüte, seine Ikea-Tüte, die blaue, in den Trichter rein oder schüttet die in so einen Trichter aus? Oder
nee, du kannst vorbeifahren, steht hier.
Du musst die Dinger ja abgeben irgendwie.
Nee. Von wem ist die Frage,
Fabio? Du musst die ja abfahren, du kannst ja das Pfand nicht behalten.
Nein, klar, du fährst den Wagen vorbei und stellst ihn ja wahrscheinlich irgendwo hin.
Du lässt den Wagen stehen? Okay,
du möchte ich jetzt nochmal.
Keiner von uns versteht, was da passiert.
Also nochmal.
Fabio, gib uns mal Auskunft, was ist das für ein Pfand-Ding?
Mach mal ein Handyvideo, bitte. Ja,
oder Video oder irgendwie mehr Informationen.
Ein moderner Pfandautomat, der die Flaschen im Vorbeifahren scannt. Sowas soll es angeblich geben.
Ja, er fährt vorbei. Erst, wir sehe. Oder der Pfandautomat?
Der Pfandautomat klingelt.
Und wie kommen dann die Pfandflaschen in den Besitz von dem Supermarkt? Und wie wird das? Da sind noch so viele offene Fragen. Das reicht mir nicht als Erklärung.
Hast du doch geträumt. Das ist wie mit Jochen und seinen Horrorfilmen. Du hast vermutlich auf der Rutsche gesessen und dir gedacht, Mensch, das wäre cool, wenn der Pfandautomat vorbeifahren und die Flaschen scannen würde.
Ja. Janosch Dollmann fragt, das ist die letzte Frage für heute. Wie viele Füchse müssten euch an einem Tag begegnen, damit ihr denkt, hier läuft gerade irgendwas komisch?
What?
Das ist eine sehr spezifische Frage.
Zehn.
Was? Wenn dir neun Füchse begegnen?
Bei acht Füchsen sagst du, ah ja, acht Füchse.
Ja, das ist acht Füchse. Ich glaube, acht Füchse hat man schon mal gesehen.
Ich habe in meinem Leben noch nie einen Fuchs gesehen.
Wo hast du acht Füchse gesehen?
Wenn ein Fuchs bei mir durch den Garten läuft, gehen bei mir die Alarmglocken.
Was hat das mit Triggern zu tun? Du tust, als wäre es normal, drei Füchse zu sehen.
Wenn ich drei Füchse sagen würde, du hast noch nie zwei Füchse gesehen.
Natürlich nicht. Wir könnten dieselbe Frage mit Giraffen stellen und du würdest sagen drei.
Ab wie viele Giraffen in deinem Garten würdest du sagen, hier ist was komisch? 36. Bei der 35. habe ich noch gedacht, oh ja gut, halt, 35
Giraffen sind normal.
Aber 36 ja völlig
verrückt. Ja, aber ich kann ja jetzt nicht sagen, bei einem Fuchs.
Doch,
kommt nee, mal gesagt.
Ja, aber nicht Fuchs.
Sagen, bei zwei, wenn ich irgendwo einen Fuchs sehe, würde ich mir denken, okay, hier ist ein Fuchs.
Verlaufen.
Wenn ich mehr als einen Fuchs sehe, würde ich mir denken, wo kommen
zwei Füchse her? Nein. Bei zwei würde ich sagen, okay, ist nicht so schlimm. Du hast ja eben schon einen gesehen. Der zweite ist wahrscheinlich, das ist ein Pärchen oder die
deswegen
Mama.
Du kommst über vollständige Induktion auf 744 Füchse oder was?
Nein, aber zwei bilden ja ein Pärchen. Das ist ein Pärchen Fuchs, da würde ich jetzt nicht sagen, okay, wenn das jetzt im Kino wäre oder so, oder bei Edeka, keine Ahnung, würde ich sagen, komisch, ja. Aber hier auf dem
Romantic Dorf, Füchse wo ist dann Fuchspärchen plus Kind.
So. Ja. Vier Füchse sind auch noch Familie, fünf Füchse, Patchwork Family bis sieben.
Ja.
Mhm. Bei acht bis neun
und dann ist dann schon verwunderlich. Füchse.
Ja, ist das schon, er war vielleicht auch ein bisschen älter noch mit Enkelkindern. Mhm. Das macht Sinn. Und bei 10 ist einfach komplett
der Cut-off. 10 ist der Fuchs-Cut-off.
Bei 10 kann was nicht stimmen.
Ja.
Gut, dann hätten wir die Frage ja beantwortet.
Gut. Und wenn die dann noch auf zwei Füchse Beinen laufen
ganz
und
normal.
Wir zuwinken.
Nichts Ungewöhnliches an neun Füchsen.
Aber Jochen, tu mir den Gefallen. Wenn man Fuchs bei dir durch die Stadt läuft, dann sag mir mal, wie Fuchs.
Ich hab hier keine Stadt.
Sag mir mal, wie Fuchsfleisch schmeckt.
Oh ja. Und da kann man schöne, wunderschöne orangen Handschuhe draus schön machen.
Fuchshirn.
Und so einen schönen Fuchsschwanz um den Hut binden.
Okay, es war nur ein Scherz. Bis gleich. Tschüss.
Tschüss.
Drei, zwei, eins.
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
Hallo, wir sind Verbrechen ohne richtigen Namen oder auch kurz VORN. Ein True Crime Podcast der etwas anderen Art. Aber warum eigentlich der etwas anderen Art, lieber Alice?
Lieber Etienne, weil die kleine Schwester von Porn, eurem Stammpodcast, Podcast ohne richtigen Namen, sich, als Georg und ich drüber nachgedacht haben, zur Aufgabe macht, Verbrechen sehr, sehr genau zu recherchieren, sehr faktenintendiert zu bleiben und gleichzeitig aber auch Humor in den Fokus zu nehmen.
Mhm. Humor.
Das ist eigentlich schon so die perfekte Zusammenfassung dafür. Ne, es gibt halt sehr, sehr viele Podcasts, die manchmal mir zumindest ein bisschen trocken vorkamen und manchmal auch so ein bisschen mit dieser so Semi-Betroffenheit. Und davon gibt es halt genug. Und da wir einen Podcast machen, bei dem wir auch, ob nun angebracht oder unangebracht, an der einen oder anderen Stelle viel zu lachen finden, dachte ich mir, dass das vielleicht auch ein Ansatz sein könnte, das ein oder andere Verbrechen aus diesem Blickwinkel oder mit diesem Blickwinkel zu betrachten.
Ein Highlight finde ich ja immer unsere Trottelfolgen. Es gibt ja eben nicht nur Täter, die sehr schlau sind und andere Leute sehr schlau und
fiktiv. Es geht um die Täter. Ja, gut, ich dachte, die Trottelfolgen ist, weil wir das machen.
um die Ecke bringen, sondern Beispiel, der Täter bleibt im Schornstein hängen. Auch das hatten wir gehabt, da kann man auch mal richtig lachen. Alle 2 Wochen gibt es unseren Podcast, den Alice, wie gesagt, uns vorträgt und recherchiert und eigentlich wie kaum ein anderer aufbereitet, sehr tief. Alle 2 Wochen immer montags, abends um 20 Uhr bei allen Podcast-Dealern eurer Wahl. Also einfach mal reinhören.
Einfach reinhören, einfach mal Play vorn. Verbrechen ohne richtigen Namen.
So sieht's aus.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Bitte.